Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung durch die Ruhr Tourismus GmbH sowie im Rahmen des Förderprojektes REACT EU durch EU und Land NRW. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Reisen, Reisen, denn wir sind an einem Ort, den es auf der Welt nicht oft gibt und der nicht überall ganz oben auf den fancy Bucketlisten steht. Bisher habe ich wenig Menschen auf irgendwelchen Sommerpartys in Berlin, London oder Bangkok getroffen, die dann gesagt haben, ach, wir waren dieses Jahr mal im Ruhrgebiet. Und das ist ein Fehler, ihr Lieben. Also das noch nicht gemacht zu haben, denn das Ruhrgebiet ist ganz anders, als sich das viele vielleicht vorstellen. Das ist tausendmal mehr als die Klischees Fußball, Currywurst und irgendwas mit Bergbau. Obwohl dem Ruhrgebiet ohne diese Dinge, also Fußball, Currywurst, Bergbau, etwas Grundlegendes fehlen würde. Das Ruhrgebiet ist aber, das darf ich jetzt schon sagen, viel abwechslungsreicher, diverser und grüner, als man denkt. Und ja, es ist ein Ballungsraum. Also es ist so ein Haufen Städte in Nordrhein-Westfalen. Es ist sogar der größte Ballungsraum in Deutschland. 5 Millionen, über 5 Millionen Menschen leben da. Aber zwischendrin gibt's ganz viel Grün, Flüsse, Seen, Berge, Platz zum Wandern, Fahrradfahren, perfekt für Familien und ein perfekter Ort zum Entdecken, zum Reisen. Ein perfekter Reisen-Reisenort. Und Jochen Schliemann, der ja auch zu diesem Podcast dazugehört, der hat sogar da mal gelebt, in Dortmund. Grüß dich, Jochen.
Hallo. Ja, 6 Jahre in Port, 6 Jahre in Dortmund. Und es ist genau das, was du meinst. Es ist charakterstark, ist diese Gegend. Das sage ich schon mal vorweg.
Ja.
Und das werden wir dieses Mal ganz, ganz groß beweisen. Und ich glaube tatsächlich, wo du das gerade gesagt hast, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann auf diesen internationalen Bestenlisten, die jedes Jahr so rauskommen, die coolsten Ecken der Welt, das heißt jetzt, weiß nicht, die Times oder irgend sowas. The Guardian oder Lonely Planet oder so, steht irgendwann Ruhrgebiet. Ohne, das wird da draufstehen, weil es so coole Ecken hat und weil es so spannend, schön ist und auch, wie gesagt, charakterstark. Es gibt da Bilder im Kopf, die man mit nach Hause trägt, die kriegt man nirgends anders.
Und ich glaube, es ist auch noch relativ unentdeckt.
Also ja, genau.
Das Reisen-Reisen-Headquarter ist in Köln. Das heißt, wir sind relativ nah am Ruhrgebiet dran. Jochen, du hast ja da 6 Jahre gewohnt in Dortmund.
Ja.
Ich war da schon ab und zu, bin da auch schon gereist, war auf Veranstaltungen, auf Konzerten, alles Mögliche. Es ist sehr, sehr nah. Aber ich glaube, wenn ihr uns jetzt zuhört in Wien, in Kiel oder in Potsdam, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele so richtig noch nie über das Ruhrgebiet als Reiseort nachgedacht haben. Nee,
und das ist falsch. Denn ich sage immer Leuten, wenn sie mich fragen, sage ich, selbst wenn du denkst, du unterschätzt das Ruhrgebiet nicht mehr, tust du es immer noch. Und das habe ich tatsächlich jetzt gemerkt wieder, als ich unterwegs war, die letzten Tage und Wochen, um für diese Folge mich vorzubereiten. Also wir sind nochmal extra ins Ruhrgebiet lange eingetaucht, obwohl wir dort schon immer mal wieder waren.
Ja.
Das hört nicht auf, spannend zu sein. Du stehst immer wieder an Orten und in Momenten, wo du denkst, alter Schwede, das hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. Das ist dick, das ist super, das möchte ich den Menschen erzählen, die ich liebe. Und es ist einfach eine der ganz coolsten Ecken Deutschlands, eines der besten Reiseziele, wie du schon sagtest. Ich gebe mal kurz ein paar Stichworte einfach mal kurz.
Ja,
aber
das,
um dich mal anzuschauen.
Um die Ohren, ja.
Du stehst vor Gemälden von Van Gogh, Monet, Picasso, Edvard Munch, also die dicksten Namen, die es so gibt. Dicker geht's ja kaum. Und 5 Minuten später isst du an einer Trinkhalle, einer Hauptstraße, eine Pommes. Und es passt zusammen. Es ist nicht dieser Move von wegen, hey, es war total krass, die Extreme. Nein, das gehört einfach zusammen im Ruhrgebiet. Und du findest absolute Insta-Spots. Da beneide dich jeder drum auf allen Social Networks. Wir stellen ein paar Sachen ins Netz. Du findest die auf riesigen, stillgelegten Zechengeländen, die sich ins Stadtbild so langsam wieder einarbeiten, zu einer Realität gehören, die ganz entrückt wird. Ich habe immer überlegt, wohne ich jetzt da, oder bin ich gerade in der Fantasiewelt, sowas wie Science-Fiction oder Post-Punk oder irgendwas so in der Art. Aber man kann es gar nicht so richtig fassen. Du genießt das Leben auf anderen, also in einer anderen Ecke genießt du das Leben in den wunderschönsten Szeneviertel, eines der schönsten Szeneviertel, kommen wir noch drauf, dass ich je in Deutschland gesehen habe. Gehst irgendwie innerhalb von 15 Minuten in ein legendäres Fußballstadion. Du beobachtest aus dem Weltall die Erde. Du genießt viel mehr Natur, Wasser und Schlösser, das möchte ich betonen, als du erwartest. Viel mehr Natur. Und du triffst, und das stimmt tatsächlich, die nettesten, ehrlichsten Menschen der Welt, möchte ich jetzt hier mal kurz ganz euphorisiert sagen. Ich habe mich wirklich als Norddeutscher im Ruhrgebiet sofort wohlgefühlt und ich genieße die Unaufgeregtheit dort und die Bodenständigkeit. Mhm. Und es stimmt auf eine Art und Weise, die man erleben muss, die wirklich wundervoll, herzenswarm und toll ist. Und also das ist einfach so. Das gehört dazu.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es der Welt ist. Vielleicht gibt es viele sehr, sehr freundliche Menschen.
Ich bin gerade
ein bisschen euphorisiert. Du bist so euphorisiert. Aber ich unterschreibe das, weil ich finde, Ruhrgebietsmenschen sind manchmal sehr direkt, aber sie sind ehrlich und ich finde es auch wirklich freundlich. Mittlerweile fällt mir das immer mehr auf, je mehr wir in den letzten Jahren, wir reisen ja schon sehr lange, aber auf Reisen sind, je älter ich werde, desto mehr schätze ich Freundlichkeit. Und wenn immer ich mit dem Zug irgendwo im Ruhrgebiet, ob das jetzt Duisburg ist oder ob das Dortmund ist oder wo auch immer ich aussteige und bin unter Menschen, sind die meisten Menschen eher freundlich als unfreundlich.
Und es ist immer okay, egal wie du drauf bist, wie du aussiehst, ob du gerade durchhängst oder gerade schick angezogen bist. Und was mir immer deutlicher wird, auch als ich jetzt unterwegs war und als ich dort auch gewohnt habe, sie haben einen extremen Sinn fürs Schöne, fürs Schöngeistige und aus einfach so weiß ich nicht, aus dem, wie jeder Mensch steht auf, steht in der Natur, in der Stadt, wo auch immer jeder Mensch lebt und macht da das Schönste draus. Und das können Leute dort auf der Ecke dieser Welt sehr gut. Ich glaube tatsächlich, du hast es jetzt tatsächlich gesagt, was jetzt in meinem Kopf nicht mehr aus meinem Kopf rausgehen wird, es könnte irgendwann so ein Geheimtipp auf so einer Mega-Liste von irgendeiner weltbekannten Zeitung werden. Und ich wäre nicht mal überrascht. Mhm. Ich wäre nicht mal überrascht. Ich fange mal an mit der Situation anfangen, die
du
mich.
Du darfst alles. Ja? Du bist so euphorisiert. Wer wäre ich denn, der jetzt auf die Bremse tritt?
Selten genug, ne? Du schätzt Freundlichkeit. Ja. Nutzt das jetzt
mal. Du hast ein Lächeln im Gesicht, du sprudelst.
Ja.
Du hast eine gute Körperhaltung, Jochen. Da gehe ich doch nicht dazwischen.
Ja, mir bedeutet das halt viel. Also, das ist also nicht nur, weil ich da gewohnt habe, weil es einfach unterschätzt ist. Nehmen wir mal an, du sitzt in einem dieser perfekten Stadtviertel, an die man so manchmal denkt, Samstagmorgens oder so. Nehmen wir wirklich mal einen Samstagmorgen. So eine Insel von so ein paar Straßen in einer relativ großen Stadt. So mit so 3- bis 5-stöckigen Gründerzeit-Altbauten, Bäume an der Straße, zwischen den Häusern und der Straße. Manchmal die Straße ist schmal, ein paar Autos parken, aber halt auch viele Fahrräder und so. Schönes Lichtspiel in den Blättern, weil die Sonne scheint. Spielst so ein bisschen auf der Straße. Lauer Samstagnachmittag. Wir bleiben aber am Samstag. Und du hast vorhin super Mittag gegessen im kleinen Restaurant von so ein paar lieben Menschen, die sich viel Gedanken machen und es schön machen wollen. Dann bist ein bisschen spazieren gegangen durch das Füller, hast dich festgequatscht, noch einen Kaffee getrunken irgendwo, sitzt irgendwo an der Straße und so langsam in diesem wunderschönen, beschaulichen Viertel, in dem man leben könnte, in dem man ein Wochenende verbringen könnte, das einfach schön ist, sind immer mehr Leute auf der Straße. Auch auf der Straße, wo die Autos fahren. Also so Trauben von Menschen werden so langsam. Die ziehen alle in eine Richtung. Und du denkst so, was ist jetzt los? Und du sitzt da so, trinkst dein Käffchen und guckst auf die Straße, denkst so, okay, ich bin hier im Kreuzviertel in Dortmund, ich gehe der Sache mal nach, denn ein paar von denen sind auch relativ gleich gekleidet. So. Und trinkst deinen Kaffee aus, legst das Geld auf den Tisch, winkst nochmal, gehst weiter, natürlich lässt gerne ein bisschen Trinkgeld da, wenn es möglich ist, und gehst durch das Kreuzviertel, denn von dem reden wir gerade. Das
toll. Kreuzviertel. Ja, kenne ich auch.
Kennst du auch?
Ja, ne? Wunderschön. Ja.
Ein ganz tolles Viertel in einer Stadt, die ich jetzt kurz, wo ich es betonen möchte, die eine wundervolle Größe hat, tatsächlich auch, in der man sich relativ leicht orientieren kann, durch den Wall, der so durch die Mitte geht, so wie der Ring in Köln oder so, gibt es da den Wall. So. Mhm. Und ein kleines Viertel, relativ kleines Viertel, ist halt dieses Kreuzviertel. Und das ist wirklich toll. Da wollen alle wohnen, da wollen alle sein und da gehen auch gerne viele Leute hin und jeder weiß warum, wenn man da ist und jede. Du lässt dich treiben von diesen Menschen in Richtung Süden der Stadt. Nicht weit, in Richtung B1. Das ist auch so ein Ding, Ruhrgebiet, Leute, da geht es um Straßen, da geht es auch um Verkehr. Also dieses, was Leute glauben, dieses Ballungsraum-Ding. Da fährt eine Bahn, da ist was los, da ist Verkehr, muss man von A nach B. Das stimmt. Aber es ist es hat eine sehr romantische Art und Weise, wie es in den Leuten verankert ist. Es ist nicht eine Straße, die stört, sie gehört einfach dazu. Da wird nicht mehr diskutiert, die ist einfach da. Und dann baut man halt was Schönes drumherum oder erhebt sie selbst zum Kult, wie die B1 manchmal so ein bisschen, obwohl da natürlich viel Verkehr ist.
Alter, es gibt für alles Nischen, aber ich stehe auf die B1, habe ich noch nicht gehört.
Ja, so hart ist es jetzt auch nicht. Ich melde mich jetzt nicht in Foren so an, so Hobbys, B1.
In B1, ich liebe das.
Gibt's bestimmt. Du bist in 15 Minuten schon vom Kreuzviertel am Ziel, aber erstmal machst du trotzdem kurz Halt, du brauchst eine Pause. Anna, und jetzt kommen wir zu einem der nächsten Punkte, neben diesem wunderschönen Viertel. Anna Bude, Alter. Am Kiosk, Anna Trinkhalle. Michael, ich bin aus Norddeutschland nach Dortmund gekommen, ins Ruhrgebiet und es gibt in Norddeutschland so etwas nicht. Es gibt Tankstellen, wo du dir abends noch was holen kannst. es gibt keinen Tante-Emma-Laden oder so. Und das Prinzip des Kiosks, was es ja in Köln gibt, aber in der Bude, wirklich hochstilisiert zur Bude und in der Dimension der Bude im Ruhrgebiet, gibt es, glaube ich, nirgendwo anders. Und das gehört einfach dazu.
Ich komme ja aus dem Süden, ich bin ja aus der Pfalz, aus dem Südwesten Deutschlands, nach Köln und dann nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Und in Köln habe ich die Kioske kennengelernt und dann auch im Ruhrgebiet die Kioske, also die klassische Trinkhalle. Also sowas in Berlin, so in der Ecke, und es gibt wahrscheinlich noch andere Ecken in Deutschland, die wir jetzt vergessen haben. Aber diese Kultur der Trinkhalle, wo vor der Trinkhalle auch noch so eine Biertischgarnitur ist, wo es noch irgendwie einen Sonnenständer gibt, wo Leute sich wirklich zum Trinken oder eine Kleinigkeit essen, eine Frikadelle mit Brötchen oder sowas meistens. Oder irgendwie schön mit in Senf, wie heißt das?
Senfeier.
Ja, Senfeier und das ganze Zeug. Ja. Also das kenne ich auch nur aus dem Ruhrgebiet.
Das ist so. Und das ist so, dass das ich habe es tatsächlich Bude immer in Dortmund, so wurde es mir mal, weil das Bude heißt, aber letztlich ist Trinkhalle, glaube ich, der Überbegriff. Es gibt sogar einen Tag der Trinkhalle inzwischen, weil man erkannt hat, dass es ein Teil der Industriekultur ist. Wir reden gerade über Kultur, Leute.
Da treffen sich Menschen.
Da treffen sich Menschen auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit zurück. Da kannst du auch hinkommen, Bier trinken, kannst du einfach gehen. Musst auch nicht groß Tschüss sagen oder so, knallst einen Fünfer auf den Tisch und gut ist. So.
Und das Tolle ist, was ich bei Trinkhallen immer feststelle, da treffen sich an der Trinkhalle, gerade an so Fußballtagen, treffen sich natürlich ganz viele unterschiedliche Menschen.
Ja.
Und es wird ein ehrliches Wort gesprochen. Da ist dann egal, habe ich das Gefühl, das ist im Ruhrgebiet oft so, es ist egal, wo du herkommst.
Ja.
Also jetzt nicht beim Schalke-Dortmund-Spiel, aber sonst mal, jetzt mal abgesehen vom Fußball, du kommst ja ins Gespräch und sprichst mit Leuten, erfährst total viel, hörst viel Geschichten und triffst auch mal Leute, die du in deiner Bubble sonst nicht hast. Und hörst du mal deren Sorgen oder was die gerade mögen oder von was die gerade gehört haben. Also es sind tolle Orte, wirklich ein kultureller Austauschort.
Es ist tatsächlich sowas geworden, ja. Und du kannst dir da alles holen. Wir reden natürlich jetzt gerade, du hast es schon so ein bisschen verraten, das hat sich auch jeder denken können. Es ist Samstag, es ist Fußballtag, wir gehen jetzt gerade ins Stadion vom schönsten, eines der schönsten Viertel im Ruhrgebiet, in eines der größten, bekanntesten Stadien der Welt, ins Westfalenstadion, nenne ich es jetzt nochmal, auch wenn es jetzt einen anderen Sponsornamen hat. Das sind 15 Minuten. So. Und du hältst an diesem Kiosk, an der Bude, an der Trinkhalle und holst dir, was du willst. Holst dir noch ein Bier, viele holen sich auch einen Schnaps, also weiß ich, ein Fernet oder so. Also
oder beides einfach rein. Genau. Den Schnaps einfach ins Bier habe ich auch schon gesehen. Das habe ich da auch das erste Mal gesehen.
Die Kids holen sich eine gemischte Tüte, also mit so Gummisachen so. Ja. Da schmeckt auch, also die Papiertüte, die riecht auch ein bisschen nach Tabak und so. Das ist halt echt so, darum geht's. Ne? So. Und das holst du dir da. Ich hole mir natürlich die gemischte Tüte, du holst dir ein Bier. So. Und das gibt's überall. Also ich rede jetzt von dem Gang in Dortmund, aber Leute, wenn ihr in Duisburg um eine Ecke biegt, in Gelsenkirchen, in Bochum, in Hagen, völlig egal, ihr werdet irgendwo eine Trinkhalle finden, stellt euch dahin, macht das, gehört dazu. Und ihr macht, also jetzt, wenn ihr es übertrieben ausdrückt, ihr macht Kultur, andererseits, ihr seid einfach Mensch, so machen. So, ihr seid unterwegs, geht über diese Brücke. Es gibt so eine schmale, so eine legendäre Brücke über die B1. Sie ist ganz schmal. Wie viele Menschen darüber schon rübergegangen sind, will ich gar nicht wissen. Und es geht klar ins Stadion. Du betrittst dann so diesen Bereich der Westfalenhallen und auch des Stadions. Und du stehst natürlich ins Westfalenstadion, passen 80.000 Leute. Und Leute, wenn ihr jetzt Schalke-Fans seid, seid nicht sauer. Ich beschreibe nur generell das Thema Fußball, was im Ruhrgebiet einfach wichtig ist. Und ihr kennt alle da draußen, die mal beim Fußball waren und die nicht, ist es eine der schönsten Sachen, auch weil man sich nicht für Fußball interessiert, wenn man nach dem Gedränge am Eingang und so irgendwann in diesen Moment kommt, wo man so außerhalb des Stadions ist und das erste Mal so von der Seite so eine Tribüne sieht. Und dann siehst du dieses Flutlicht. Und in Dortmund siehst du die Süd, also die Südtribüne, da wurden Filme drüber geredet, so groß ist die. Aber überall siehst du die Fankurven, die Leute, dieses grelle Flutlicht und diesen grünen Rasen und da passiert was. So. Und das ist entscheidend. Ich mache hier keinen Fußball-Podcast, ich rede von Kultur. Ich will auch nicht, viele Leute übertreiben es auch manchmal, wenn sie sagen, Ruhrgebiet ist nur Fußball, aber es ist viel Fußball. Und das Westfalenstadion hat nicht ohne Grund 80.000 Plätze. 80.000 bei einer Stadt, die gar nicht so groß ist. Schalkes Stadion ist riesengroß. Und das gehört dazu. Und es geht nicht nur um die großen Vereine, es geht auch um kleinere Vereine wie Rot-Weiß Essen, Duisburg, Bochum, eins der schönsten, also es wird jetzt, wie gesagt, ich bin gleich fertig mit dem Stadion. Ich will es nur kurz sagen. Das Bochumer Stadion ist eines der fotogensten und schönsten Stadien, die es gibt. Da gibt es englische Blogs, die sich darüber unterhalten. Wenn du in Deutschland bist, fahr nach Bochum. Erstens, du kriegst leichter noch eine Karte. Und das ist nicht despektierlich gemeint. 26.000 Plätze. Aber es liegt mitten in der Stadt. Und es war eines der ersten Stadien, die keine Tartanbahn hatten drumherum, sondern einfach direkt
das. Ein reines Fußballstadion.
Ja.
An der Kastropper.
Genau. Und ja. da gibt's so eine Pommesbude, die ganz legendär sind, so Esspommes im Stadion, also gerade in Bochum oder so, das ist Kultur. Und warum beschreibe ich diesen Weg? Wir sind jetzt im Stadion, weil das schon relativ viel von dem beinhaltet, wie ihr merkt, was das Ruhrgebiet ist. Und es klingt manchmal klingt es ein bisschen alltäglich und banal, das ist es aber nicht. Du hast das wunderschöne Viertel, du hast eine Trinkhallenkultur, du hast viele Menschen, die anteilig extrem viele Menschen, die sich für etwas interessieren, das ganz viel Liebe hat. Du hast den Fußball an sich und diese Bodenständigkeit, die immer mitschwingt und trotzdem eine gewisse Art von Weltniveau. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja. Und das ist so dieser Weg ins Stadion, der mir mal als erstes einfällt, wenn ich ans Ruhrgebiet denke.
Ja, schön. Aber das Ding ist ja, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, es gibt so ein bisschen Klischee. Und ja, das Ruhrgebiet ist auch ein bisschen Klischee, weil die Klischees haben wir eben gehört. Und die gehören aber dazu. Die dürften nicht fehlen. Ne? Das macht die DNA im Ruhrgebiet aus. Aber es ist halt nicht alles.
Nein.
Bei weitem nicht alles. Und das ist das, was man so als Bild hat, als Image hat. Und deshalb sind wir ja da, um dieses Image noch größer zu machen, dass wir es auf die Bucketlist von, keine Ahnung, was hast du gesagt? The Times and The Guardian.
Da gehören wir hin. Und es ist tatsächlich, ich habe das jetzt auch nicht nur erzählt, um zu sagen, um Einblick zu geben, sondern das ist etwas, was man, damit kann man einen Reisetag füllen. Das ist ein Reiseziel, das ist etwas, was an einem Tag, das ist eine Route durch die Stadt, wie man halt eine Walking-Tour durch eine andere Stadt macht, finde ich. So, aber wir reden jetzt von Sachen, die man vielleicht, mit denen wir das noch größer machen. Und ich nenne jetzt nochmal ein, wir wechseln uns jetzt mal so ein bisschen ab. Wir haben, glaube ich, beide viele schöne Sachen dabei vom Ruhrgebiet. Ich fange jetzt mal an, Stichwort, ich war da ja vor einer Woche, ich habe es dir noch gar nicht erzählt, ich saß an einem der verrücktesten Orte in ganz Deutschland, wie ich fand. Ich saß praktisch unter der Welt, unter der Erde. Ich lag auf einem Boden eines Industriedenkmals und über mir schwebte mit 30, 40 Zentimeter Durchmesser eine Erdkugel und drehte sich und darauf sah ich völlig abstrakte Projizierung, also Sachen, die projiziert wurden. Und ich war in der Kuppel eines riesigen ehemaligen Gasspeichers, den ich jedem empfehlen möchte. Das ist nämlich das Gasometer in Oberhausen. Jetzt denkt jeder so, Oberhausen, okay, habe ich schon mal gehört, aber habe ich da noch nicht mehr viel von gehört. Sage ich totaler Blödsinn, denn dieses Gasometer in Oberhausen, das ist ein ehemaliger Gasspeicher. Wir reden von 117 Metern. Und es ist der höchste Gasspeicher mal Europas, war es mal, als das Ding gebaut wurde. Und ich sitze auf ungefähr 60 Metern. Das Ding hat so mehrere Stockwerke und ist halt Veranstaltungszentrum geworden und was auch immer, halt ein Industriedenkmal und halt ein Veranstaltungsraum. Und auf ungefähr 60 Metern sitze ich und über mir schwebt diese Erde, weil ich in einer Ausstellung bin, die sich um diesen wunderschönen Planeten dreht, die so erfolgreich war, dass sie jetzt nochmal um ein Jahr verlängert wurde, weil es so ein Knaller ist. Und diese Ausstellung heißt das zerbrechliche Paradies. Und was ich jetzt sagen will, ist zum einen diese Ausstellung, die noch mindestens ein Jahr, wir sind jetzt gerade im Herbst 2022 und sie wurde jetzt bis zum Herbst 2023 verlängert. Das heißt, es ist ein Grund, da hinzufahren. Es ist tatsächlich, ich war jetzt da. Und dieser Ort selbst, das Gasometer in Oberhausen, ist mega. Ist wirklich hochinteressant und sehr, sehr schön. Und man hat übrigens, wenn man raufgeht, einen wunderschönen Ausblick über das Ruhrgebiet, weil man auf 117 Metern ist. So. Das zerbrechliche Paradies. Und letztlich ist diese Ausstellung, um es ganz kurz zu umreißen, sehr viel von dem, was wir hier machen im Podcast. Weil halt zum einen sind da unglaublich schöne, sehr großdimensionale Bilder der Schönheit dieser Welt, die besten Bilder der Welt. Da ist das Foto von den Astronauten, die den Mond besucht haben. Das heißt, glaube ich, Erdaufgang oder so, weil halt bizarrerweise jemand auf einem anderen Planeten steht und die Erde gerade aufgeht im Sonnenlicht. Also ne, umgedrehte Welt.
Ja.
Perspektiven auf diesem Planeten.
Perspektivwechsel, ja.
Was wir hier permanent im Podcast übrigens machen. Und du hast wunderschöne Bilder von Natur, vom wilden Dschungel, vom wilden Wasser, vom Feuer und so weiter. Du hast aber halt auch unglaublich eindrückliche Fotografien davon, wie zerbrechlich diese Welt ist. Das zerbrechliche Paradies, weil wir, und das drückt die Ausstellung ganz deutlich aus, und deshalb möchte ich da kurz drauf eingehen, im Zeitalter des Menschen sind, so heißt es ja. So sehr prägen wir, nicht Hunde, nicht Gorillas, nicht Wale oder was auch immer dieses Zeitalter, sondern wir, dass das Paradies zerbrechlich geworden ist. Das ist jetzt keine Neuigkeit, aber ich habe es noch nie so eindrücklich erfahren wie im Gasometer Oberhausen. Und es zieht sich so über so ein paar Stockwerke und der Höhepunkt ist halt, und da vereinigt sich halt die Architektur des Ruhrgebiets und dieser Strukturwandel, der euch immer wieder begegnen wird, dass halt alte Industriebauten zu kulturellen Sachen umgebaut werden oder anderen Sachen, vereinigt sich dort halt in dieser Erdkugel, die in dieser Kuppel hängt von diesem Gasometer. Und darauf, auf hochaufgelösten Satellitenbilder, die darauf projiziert werden, halt die Windströme der Welt zu sehen oder die ganze Welt auf einmal vereist oder wie Sachen schmelzen, Hitzewellen und so weiter. Das ist total faszinierend, weil das einzige Licht, was im Raum ist, ist halt das Licht, das von dieser Erdkugel ausstrahlt. Und ich stand neben Kindern, die Schulausflüge gemacht haben, die den Mund nicht mehr zugekriegt haben. Ich stand neben Pensionären, die völlig begeistert waren. Dann waren Leute in meinem Alter da, junge Familien, Paare, was auch immer. Es war für jeden, war es faszinierend, diesen Spagat schafft diese Ausstellung, eine Liebe für den Planeten zu entwickeln und ein Bewusstsein dafür, wie zerbrechlich er ist. Und wenn du es dann vereinst wieder mit dem Ort, wo wir sind, mit dem Ruhrgebiet, dass du halt da auch noch innen mit dem Fahrstuhl hochfahren kannst im Gasometer oder auch von außen hochgehen kannst oder auch mit dem Außenfahrstuhl hochfahren kannst auf diese 120, 117 Meter und dann so viel siehst von der Gegend, in der du bist, vom Ruhrgebiet, ist ein wunderschönes Reiseziel. Und bei gutem Wetter siehst du das Schloss Oberhausen sowieso, aber du siehst sogar das Tetraeder in Bottrop. Also Bottrop ist eine andere kleine Stadt im Ruhrgebiet. Tetraeder ist so ein Ort, wo man einen super Ausflug hinmachen kann oder abends mal ein Bier trinken kann oder was auch immer. Du siehst Fördertürme, du siehst Schornsteine, du siehst diese Kanäle, die das Ruhrgebiet prägen und so. Und es ist ein wundervoller Ort, um auch einen Überblick zu kommen über diese Gegend.
Mhm. Ich finde ja diese Ausstellung, ich war selbst noch nicht da, ja, ist aber auf meiner Liste, jetzt als du wieder erzählt hast, sowieso. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die dort waren. Ich habe auch Bilder schon gesehen im Netz und im Fernsehen. Und das Ruhrgebiet oder Oberhausen ist ja ein perfekter Ort für diese Ausstellung. Die zeigt, wie schön die Erde ist, wie zerbrechlich sie ist. Und unsere Erde und die Zeit des Menschen, die schreit ja danach, dass wir was verändern. Wir brauchen ja, um Klimakrise zu verhindern oder abzuschwächen, brauchen wir einen Kulturwandel in diesem Zeitalter der Menschen. Und das Ruhrgebiet ist ja der Ort, ja, der den Kulturwandel geschafft hat.
Ja.
Da muss ich mal vorstellen, das Ruhrgebiet war tatsächlich, und das ist ja auch immer das, was eher noch in Köpfen ist oder bei älteren Leuten ist, Ruhrgebiet ist ein dreckiger Ort, da ist nur Industrie und sonst gar nichts.
Ja.
Und das war es auch eine Zeit, da kommen wir nachher auch noch dazu. Ich erzähle noch von einem Erlebnis, was ich dort hatte auf einer Zeche und diese Verbindung Kohle und so. Und jetzt in der Zeit, wo wir von der Kohle weg müssen, sind wir im Ruhrgebiet, die es geschafft haben oder immer weiter schaffen, relativ schnell aus dieser kompletten Abhängigkeit auf allen Ebenen, nicht nur bei Energie von Kohle, es geschafft haben, einen Kulturwandel in der Industrie und im Leben zu schaffen. Deshalb finde ich es so großartig, dass genau dort diese wichtige Ausstellung einfach ist, diese schöne Ausstellung, wo man erstmal begeistert ist von diesen Bildern, von der Welt, aber auch was lernt. Und man kriegt, glaube ich, das, was du ja eben auch erzählt hast, man kriegt einfach ganz schön viel Trigger gesetzt, auch wieder auf dieses Thema Klimawandel, Klimakrise, wie können wir unser Leben verändern, anders leben, auch vielleicht gar nicht schlechter leben, sondern nur so leben, dass wir diesen Planeten halt schützen.
Ja, und es fließen Flüsse, die du, wenn du da oben stehst, auf diesem Ausguck, auf diesem Gasometer fließen da Flüsse lang, die waren früher Dreckslöcher. Aufgrund der Industrie, die dort war, weil da einfach Stahl war Industrie, dann die ganze Kohle abbauen und so, und die Leute haben da gearbeitet, weswegen auch, das hängt alles zusammen, weshalb diese Trinkhallen eine Rolle spielen, weil es nicht viel gutes Wasser gab. Eigentlich waren Trinkhallen ganz früher Ausgabeorte für Mineralwasser, weil die Leute halt sonst nicht so viel sauberes Wasser hatten. Und dieser Fluss, der zum Beispiel unterm Gasometer lang fließt, der war sehr dreckig, der ist jetzt sauber. Da gibt es dann, da kann man dann auch mal sitzen an manchen Abschnitten oder so. Und es hängt alles zusammen. Mhm. Und wenn ihr jetzt irgendwann denkt übrigens, während dieser Folge so, das sind aber ganz schön viele Orte. Ja, sind es. Wir befinden uns aber auch in einer ganz besonderen Region. Denn viele sagen, es sind viele Städte nebeneinander. Und das stimmt in dem Sinne auch. Für mich ist es irgendwie so ein riesiges Dorf. Und das meine ich voller Liebe und voller Respekt. Einfach mal zu den Dimensionen. Man fährt mit der Bahn zwischen Dortmund und Bochum, fährst du 10 bis 20 Minuten. Das ist in Berlin, kommst du vielleicht zum nächsten Stadtteil.
Ja.
Das heißt, also einfach nur als Dimension. Du siehst dieses Tetraeder in Bottrop von Oberhausen aus. Du siehst bei gutem Wetter noch ganz andere Orte. Du siehst von einer Stadt in die nächste und siehst dann, also das.
Die Städte gehen ja ineinander über.
Richtig.
Manchmal, ne? Also, ja, dieses Ruhrgebiet, ne, was du jetzt sagst, sind Städte und Dörfer nebeneinander. Du hast mit Dortmund und Essen, das sind so, die haben so eine Größe von zwischen 500.000 und 600.000 Einwohner. Ich glaube, Essen ist so die größte Stadt, ja, dann kommt Dortmund.
Ja.
Das ist so ein großes Gebilde, also größer als Berlin. Ne? Es hat halt eine große Fläche, hat mehr Einwohner als Berlin und ist natürlich unterschiedlicher, ist an ganz vielen Stellen zusammengewachsen, ist mit diesen Flüssen verbunden über diese Industrie, über die Industriestraßen früher. Mhm. Übrigens, wo du gerade sagst, ne, auch die Ruhr, das war einer der dreckigsten Flüsse Europas. Mittlerweile kann man da drin wieder baden. Ja. Es gibt Badestellen, also ja. ausgewiesen, nicht einfach reinspringen, weil so Flüsse sind gefährlich, aber es gibt Badestellen an der Ruhr, ganz frische, ganz tolle Badestellen, grün, da ist ein Sandstrand, du kannst einfach in der Ruhr schwimmen gehen. Leute, die jetzt wahrscheinlich 80, 90 Jahre alt sind, die würden sagen, wenn man da früher durchgelaufen ist, kann man mit einer anderen Farbe auf der anderen Seite wieder raus. Ne?
Also, ja. Das stimmt, ja. Es ist spannend, und wenn ihr es dann in dieser Berlin-Dimension mal denkt, dann ist es auch noch, wenn man es sozusagen so als eine Stadt oder ein Riesendorf sieht, dann ist es auch noch grüner als andere Städte, weil da halt die Zwischenräume, mal sind sie fließend und mal gibt es wunderschöne, ich bin mal von Bochum, als ich in Bochum studiert habe, bin ich, fährst du 10, 15 Minuten mit dem Bus raus und bist in Grün. Das ist einfach was anderes. Und das ist einerseits kleiner und andererseits größer und es ist total spannend. Und was es halt auch ist, und jetzt kommen wir mal zum nächsten, es ist halt, und das hat das Ruhrgebiet, finde ich, wie fast keine andere, vielleicht wie keine andere Region in Deutschland, eine Masse an, finde ich persönlich, Kultur von Weltniveau, die aber gar nicht so bekannt ist wie sonst nirgends. Du hast natürlich große Museen in jeder Stadt. Aber es gibt wirklich, ich habe jetzt wieder Orte gesehen, wir wussten nicht, wo wir hinfahren. Michi und ich haben uns das jetzt nicht groß erzählt oder so. Und es war jetzt wieder ein so ein Ding, habe ich dir noch nicht erzählt gehabt.
Ja, die Anwälte sind nicht dabei, der erzählen ja nicht. Ne? Jetzt sitzt hier der Anwalt immer nebendran. Und der
du meinst dein Hund Lisa, ja. Ne? Der schläft da gerade.
Lieschen schläft neben uns.
Oh, jetzt guckt sie. Sie hat uns gehört.
Sie hat ihren Namen gehört. Dann reagiert sie. Ist wie bei dir.
Lisa. Oh, sie guckt wirklich.
Ja.
Das war Arne nie.
Jochen.
Oh, jetzt gucke ich auch. Andere Geschichte. Du weißt ja, wie das bei mir ist beim Reisen. Manchmal braucht es nur so ein Foto und ich will irgendwo hin. So. Ja. Das war in Mali so, das war in Australien so, das war in Peru so und das war auch tatsächlich in Duisburg so. Und das denke ich mir jetzt nicht aus. Es ist ein Museum, das heißt Küppersmühle. So. Museum für moderne Kunst in Duisburg. War mir nie ein großer Begriff. Irgendwann habe ich es halt gesehen und dachte, Alter, da muss ich hin. Und dann kam diese Ruhrgebietsfolge auf uns zu. Wir haben gesagt, wir machen eine Folge zum Ruhrgebiet. Und ich stehe dann irgendwann an diesem Innenhafen in Duisburg, auch wieder so ein kleiner Hafen von so einem relativ begradigten Fluss, der jetzt aber wieder sehr sauber ist, wo auch wieder viel Strukturwandel stattgefunden hat. Also von dreckig zu schön sozusagen, jetzt ganz grob, ne? Auch wenn das Dreckige viel Schönes hat und hatte damals. Das hatte auch eine Romantik. Diese Mühle, von der ich spreche, wurde vor über 100 Jahren errichtet. So. Und es wurde immer wieder erweitert und ist heute halt ein Kunstraum. Und von draußen siehst du einfach ein riesiges Gebäude, was mich immer so an, weiß ich so, Nordengland oder so erinnert hat, oder so große rote Backsteingebäude, relativ brutal in die Landschaft gesetzt, direkt am Wasser, dazwischen so riesige graue Getreidesilos, alles sehr imposant. Und von drin ist dieses Museum sehr klar strukturiert. Das heißt, du hast, also es ist total interessant. Also das Kunstwerk ist mit das Museum. Mhm. Ja? Du hast 6 Meter hohe Decken, du hast extrem helle, große, ganz klar strukturierte Ausstellungsräume. Du hast dazwischen diese Silos, die ich meine von außen, wo du auch so durchgehen kannst von innen. Das heißt, die Kultur, die Industrie und auch das Gebäude selbst ist mit eingearbeitet in das Erlebnis. Und du hast so Zwischengänge, also du hast so Treppentürme, die noch so zur Verbindung da auch noch waren in dieser Mühle, die wurden dann von 2 anderen Architekten als das gesamte Museum mit so warmen, orangenem Sandstein verkleidet. Das müsst ihr sehen, da müsst ihr mal auf Social Media gehen, das kann ich nicht beschreiben, das sind so braun-rote Rundtreppen, die jeder Instagramer sofort festhalten würde, weil sie so schön sind, weißt du? Mhm. Und Lisa hat sich gerade aus dem Rücken gelegt. Hallo, ich erwinne den Hund jetzt nicht mehr, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen.
Naja. Nee, aber du hast halt, wie gesagt, diese runden, braunen Gänge und kommst in diese riesen weißen Räume rein. So, und alle, du hast das Gefühl, dass alle Gemälde dort sind sozusagen ausgewählt worden, auch dazu, dass sie ins Museum reinpassen. Riesige
okay,
Gemälde.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Großflächige Gemälde, manchmal pro riesiger Wand, die wirklich 20 Meter lang ist oder so, ein Riesending mit bizarrsten Ideen. Also da hängen auch große Namen wie Gerhard Richter oder so, also der Typ mit den ganz
sehr vielen, großer Name, ne? Einer der größten Namen in Deutschland.
Ne? Hängt da auch, ne? Ja. Also so bumm, ne? Sagst du so, wow, das ist ein echter Gerhard Richter. Aber andererseits auch so experimenteller Kram von Namen, die mir jetzt, ich bin jetzt kein Oberkunstkenner, nicht so bekannt waren, aber so, das gab, ich weiß nicht, da waren Riesengemälde von Sonnenblumenkerne und Erde auf Leimwand stand daneben. Und so sah es halt auch aus. So abstrakte Kunst sozusagen. Was ich nicht vergessen werde, war ein Bild namens Lebensraum. Jetzt sind wir wieder ganz nah an Reisen. Das waren eigentlich nur ganz viele dicke Ölkleckse in Rot und Weiß und Bunt so auf so einer Leimwand. Aber je weiter du wegstehst, desto mehr sah das aus wie so eine nordafrikanische Stadt von oben. Also weißt du, so ein, zwei Stockwerke, so eher rote Häuser mit weißen Dächern und dann so ein paar kleine Gassen dazu. Also wie so ein Stadtbild von oben. So wie so ein kleines Mosaik oder so von oben aus.
Ach, das finde ich super, weil du musst mit dem Bild interagieren, ja, um es besser zu verstehen. Oder du hast den Perspektivwechsel durch die Bewegung in dem Raum. Und das ist natürlich super, wenn du solche riesigen Gemälde hast und diesen riesigen Raum. Großartig.
Ich habe zuerst gedacht, ist das sieht aus wie so eine Stadt. Und manchmal weil ja jeder damit macht, was er will oder jede, habe ich dann mich durch den Titel sozusagen zum Glück in dem Fall bestätigt gefühlt, dass es wohl offensichtlich so interpretiert werden kann, aber ich weiß es ja nicht sicher. Kunst, abstrakte Kunst. So, wie gesagt, die Räume sind toll, das Gebäude selbst ist eine Skulptur, für mich ein absolutes Juwel, also wirklich ein Museum, wo ich sage, geht da bitte hin. Ich habe seitdem ich da war 4 bis 5 Leuten davon erzählt, die alle danach Bock hatten. Und das ist alles, wie gesagt, 2 Minuten vom klassischen Pott entfernt. Du stehst halt 2 Minuten später an der Trinken. Da ist ein mega Restaurant in dem Museum. Das ist auch hochklassig. Der kostet auch ein bisschen mehr. Also wirklich hochklassiges Essen. Aber halt 2 Meter weiter ist dann halt wieder die Trinkhalle. So, weil es halt einfach nebeneinander existiert. Duisburg-Marxloh ist ganz nah. Ganz verschrien gewesen als Problemviertel. Problemviertel ist sicherlich nicht das einfachste Viertel der Welt. Aber da gibt es natürlich dann so gute Baklava zum Beispiel. Da kannst du auch gut essen. Vergesst das nicht. Bevor ihr mehr Stempel auf Viertel drauf macht, das meint ihr, was da für eine Kultur ist an Essen.
In Marxloh Baklava essen und dort arabisch-türkisch essen.
Ja.
Meine Herren. Ja. Also gibt es natürlich in allen Qualitäten, sei es Imbiss, sei es Restaurants. Meine Herren, wir beide mögen ja Baklava und da kannst du dir ja so richtig so Kartons einfach mitnehmen. Es ist schön am Baklava, die sind ja so süß, so viel Zucker drin, die halten ja auch. Da kannst du ja auch einen großen Karton mitnehmen.
Müssen sie aber nicht.
kann man auf der Zugfahrt schon essen. Alles schon passiert.
Das ist, soll alles passieren. Ich sag mal, Bochum, Dortmund sind 10 Minuten. Ne? Ja. Also, der Regionalexpress war, egal. Ja. Dieses Museum Küppersmühle ist für mich ein absolutes Highlight, möchte ich jedem ans Herz legen. Kleine Sachen noch in Duisburg, die ich trotz, kleine Sachen, aber Sachen, die ich kurz noch anreißen will. In Duisburg, eine Stadt, die noch nicht ganz oben in der Times steht sozusagen. Schreibt euch einfach auf Tiger and Turtle. Also Tiger.
Das ist super.
Mega.
Das ist super. Das ist so abgefahren.
Das ist so eindrucksvoll. Es ist inzwischen auf Desktop-Hintergründen erhältlich. Also es gibt so allgemeine Desktop-Hintergründe für Rechner.
Erklär mal, was es ist.
Desktop-Hintergrund?
Nein, Tiger and Turtle.
Es ist letztlich, ich würde mal sagen, es ist eine...
Ja, für junge Leute, die nicht mehr wissen, was ein Desktop ist. Ja.
Es ist letztlich, ich würde sagen, eine begehbare Achterbahn. Also es ist eine Outdoor-Skulptur, riesengroß, ein 220 Meter langer begehbarer Gang, so eigentlich, aber der ist geschwungen wie eine Achterbahn und der steht auf so einer alten Halde, auch wieder Industriehalde, Strukturwandel.
Also Halden sind quasi, da sind aus den Zechen, aus den Bergwerken, alles was so übrig war, ist natürlich so aufgetürmt worden und das sind jetzt Halden. Es gibt im ganzen Ruhrgebiet ganz viele verschiedene Halden, die sind dann so bis zu 150 Meter hoch, würde ich sagen, also die sind unterschiedlich hoch und mittlerweile hat man auf diese Halden Kunst draufgepackt, man hat tolle Rad- und Gehwege, also das mega geile Mountainbike-Strecken dann auch und hier sowas wie Tiger and Turtle in Duisburg. Also fast jede Halde hat was Besonderes.
Ja, und das wurde mir oft erzählt, wenn man jung war oder so, ist man da abends hin, weißt du, so Kids draußen abends sein, irgendwie im Sommer draußen sitzen,
Dosenbier saufen. Knutschen.
Genau, ne, sowas so. Das Ding ist, dieses Tiger and Turtle ist eigentlich 20 Meter am höchsten Punkt hoch, ist wie gesagt 220 Meter lang und halt diese geschwungenen Sachen wie diese Achterbahn. Nur den Looping selbst kannst du nicht zu Ende gehen, aber sonst kannst du da komplett durchgehen über Treppen und was auch immer. Und an guten Tagen siehst du von da den Düsseldorfer Flughafen. Nochmal, da fügen sich Sachen zusammen. Und das eine wunderschöne Außenskulptur, die man gesehen haben sollte, die wirklich auch da wieder, Leute, wenn ihr davon ein Foto macht, dann werdet ihr ein paar Likes mehr bei Instagram bekommen.
Und die ist begehbar, also begehbare Kunst auf einer alten, 200 Jahre alten Industriehalde. Abgefahren.
Stichwort begehbar. Ich sage jetzt noch eine Sache in Duisburg. Ja, wir sind immer noch in Duisburg und wir sind hier bei den Highlights. Ich lasse schon was weg. Landschaftspark Duisburg Nord.
Yes.
Ehemaliges Hüttenwerk, rund 180 Hektar. Also ein Riesengelände. Da übrigens The Guardian, britische Zeitung.
Ja, britische Zeitung.
Zählt den Landschaftspark Duisburg-Nord zu den 10 schönsten Stadtparks der Welt. Und da ist der Park Güell in Barcelona mit bei, Leute. Ja? Also wir reden hier von oben. Wir reden hier von ganz oben. Ne? Ja. Und du gehst letztlich durch so eine Art, so eine surreale Landschaft aus monumentalen Stahlbauten. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Monumental, das ist wirklich riesengroß. Riesengroße, runde, schmale Backsteinschornsteine, riesige Stahlgerippe, Eisengerippe, riesige Hallen. Und vor allen Dingen Hochöfen. Also die Dinger, in denen damals Eisen erzeugt wurde. Unglaublich heiß erhitzt. Der Hochofen 5 ist zum Beispiel so ein Highlight im Landschaftspark Nord. Duisburg Nord. Den kannst du erklimmen. Und kannst den alten Weg praktisch der Arbeiter über die Treppen gehen und gehst da so durch die eigenen ganzen Stockwerke. Gewinnst übrigens nebenbei wieder einen wunderschönen Blick über die Landschaft. Und strehst mitten in diesem Industriedenkmal. Und es sieht wirklich so ein bisschen wie eine Mischung aus Mad Max, Steampunk und was auch immer. Und was cool ist am Landschaftspark Duisburg Nord, wo übrigens eine geile Pommesbude ist nebenbei. Also Leute, wenn ihr im Pott seid, ne, Pommes sollte man schon mal essen. Und wenn man Fleisch isst, auch eine Currywurst. Also das möchte ich jetzt mal als Curry. Also da muss schon sein.
Und mittlerweile ist aber der Pott auch so, es gibt fast überall auch so vegane Currywürste.
Stimmt auch wieder.
Pommes sind ja vegan. Pommes ist ja das mega, mega Lebensmittel überhaupt. Ja. Ne? Geht immer, ist vegan.
Alle mögen's.
Alle mögen's. Ist natürlich nicht immer so super gesund, wenn man davon 500...
Halte ich für ein Gerücht.
Alles klar. Danke, also, Dr. Schliemann.
Nein, aber Pommes essen und dann da hoch, auf diesen Hochofen 5 gehen. Da hat man es auch gleich wieder abtrainiert. Und das Coole an im Landschaftspark Nord ist, finde ich, dass du auf dich allein gestellt bist. Da stehen nicht überall Aufpasser. Da kannst du ja mal den Kopf stoßen, wenn du nicht aufpasst. Weißt du, was ich meine? Da gehst du alleine durch die Industriedenkmal und gehst da alleine hoch. Das heißt nicht, dass ich es toll finde, wenn du was unsicher ist. Das ist es auch nicht. Aber du kannst es selbst entdecken. Du bist frei in so einer kleinen Abenteuerwelt. Und das ist schön. Im alten Gasometer, das heißt auch Gasometer, Gasspeicher gibt es natürlich an mehreren Orten. Das ist viel kleiner als das in Oberhausen. Kannst du tauchen? Also da wurde eine Tauchschule errichtet. Es gibt da schöne Hallen, wo Veranstaltungen stattfinden und so weiter. Also so viel einfach zu Duisburg. Und jetzt kommen wir mal zu einer anderen Stadt, würde ich mal sagen, wo Michi war. Viel mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Aber eine Stadt, in der ich studiert habe. Mhm. Aber eine Stadt, die du unbedingt jetzt nochmal sehen wolltest, hat er mir gesagt. Bochum.
Ja, Bochum. Also wir fahren quasi von Duisburg. Das ist quasi der westlichste Teil des Ruhrgebiets, sagen wir so, wo die Ruhr in den Rhein fließt. Ne? Duisburg ist immer so an der Kante Niederrhein, Ruhrgebiet.
Beides irgendwie.
Setzen wir uns in die Bahn. Einfach mal so zwischendurch, das komplette Ruhrgebiet ist perfekt. Also wenn man nicht morgens Pendler ist und dann wird's voll ist, wenn man als Reisender da ist, perfekt Bus und Bahn, öffentliche Verkehrsmittel, finde ich großartig, weil du kommst von zwischen diesen ganzen Orten immer gut hin und her.
Allein der RE1, der fährt ja von so, also der fährt ja schon fast einmal komplett durch. Also ja, es stimmt, ich stimme nur zu und es ist alles nah.
Ja, aber Duisburg-Bochum ist eine der weitesten Strecken.
Okay.
Ja, also mit der Bahn. Mit der S1 sind wir jetzt so 30 Minuten unterwegs von Duisburg Richtung Bochum.
Wow, 30 Minuten Berlin heißt das, Stadtteilwechsel.
Ja, und da bist du von Duisburg, da bist du durch Mülheim an der Ruhr gefahren, da bist du durch Essen gefahren, durch ganz Bochum gefahren.
Es ist so.
Ja, das ist halt so das Verrückte, was so besonders ist an diesem ganzen Gebiet. Und Bochum kennen viele den Ort, den Namen, auch wenn man nicht daherkommt. Klar, einmal müssen wir droppen, Herbert Grönemeyer, Bochum.
Ne? Schon im Blick.
Oh, du kannst
es. Muss ich nochmal? Ja, ich kann es nicht so gut anregen.
Ja, aber immerhin besser als ich. Ne? Und er hat ja auch gesagt, Bochum ist keine Schönheit. Ne? Leider total verbaut. Also, aber das macht auch Bochum dann aus. Ne? Ja. Ich finde ja, Bochum hat mehrere Highlights und Überraschungen. Und zwar Überraschungen von Weltruhm. Und auf der Reise durch das Ruhrgebiet ist Bochum, also mindestens mal einen Tag und auf jeden Fall einen Abend, muss man Bochum machen.
Ja, ich wüsste schon, was ich am Abend mache, aber ich lasse erst
mal. Ja, hör mal zu, du warst ja da. Man kann ja auch an einem Abend mehrere Sachen machen.
Ganz ich nicht. Ich muss nach einem Abend gleich ins Bett. Alter.
Das stimmt, nach der Tagesschau. Bochum hat eines der schönsten Theater Deutschlands.
Ja.
Vielleicht sogar das schönste. Es wird immer wieder ausgezeichnet. Es ist architektonisch eine Wucht. Steht in Bochum-Ehrenfeld. Es ist so ein großer, mächtiger, roter Klinkerbau aus den 50er Jahren. Also das Theater gibt's schon viel länger, aber es war im Krieg dann zerstört. Und ist jetzt so ein 50er-Jahre-Bau mit einer riesig großen Fensterfront, wenn man davor steht, auf dem Vorplatz, über mehrere Stockwerke hoch. Vom Eingang bis unter das Flachdach. So schöne, zierliche Stahlsäulen, viel Glas, Goldkanten. Und innen sieht man dann von außen schon rote Teppiche, also Bodenteppiche und Treppenteppiche. Und wenn es dunkel wird, sieht es besonders schön aus, wenn man auf dem Vorplatz steht, weil dann leuchtet diese komplette Front gelb. Ne? Das ist toll. Und man sieht die Menschen drin, die von links nach rechts laufen, vielleicht schon so mit einem Sekt in der Hand oder einem Glas Wasser oder einer Cola. Und oben auf dem Dach leuchtet oben drüber in weißen Lettern Schauspielhaus Bochum.
Yes.
Ja. Und innen gibt's nicht jetzt nur einen Saal, innen gibt's mehrere breite Treppen, die zu verschiedenen Sälen führen. Ne? Einer schöner als der andere. Es gibt auch einen Saal quasi, der von der Seite betretbar ist. Das Oval Office heißt das. Mit einer eigenen Bar, mit einem eigenen Restaurant. Also die Räume haben verschiedene Größen für verschiedene Stücke, also verschiedene Theaterstücke, die aufgeführt werden. Und das ist aber ganz unterschiedlich. Da ist alles dabei. Also von Klassikern, ne? Also von Hamlet, bis zu irgendeiner modernen Version von Sherlock Holmes. Es gibt aber auch Diskussionsveranstaltungen. Ich habe gerade auch nochmal geschaut, in den letzten Wochen, so für November und Dezember 2022, es gibt große Diskussionsveranstaltungen rund um den Klimawandel, also wirklich aktuelles, Lesungen. Es gibt Kindertheater, Musik, bunte, offene Abende. Es gibt auch so offene Abende, das finde ich ganz cool. Da steht drauf, zahl so viel du willst. Ne, wo einfach so ein so was Buntes passiert, ein bunter Abend. Es gibt ganz viele große deutsche Namen, Schauspieler, Schauspielerinnen, allein nur in den nächsten zwei Monaten. Ich habe gesehen, Matthias Brandt ist da, Joachim Kroll, Barbara Auer, Claudia Michelsen. Es gibt Gastspieler, es ist wirklich ein buntes Programm. Ja. Und was das Schauspielhaus dann auch manchmal macht, irgendwo draußen spielen, in der Stadt, in Bochum oder im Ruhrgebiet. Und die verbinden dann auch wieder Klischees, also Schauspiel mit Theater. Zum Beispiel gibt es ein Fußballstück, das spielt dann nicht im Schauspielhaus in Bochum, sondern zum Beispiel im Vereinsheim der SG Wattenscheid.
Wattenscheid, ganz nah an Bochum, ist ja fast ein, also ich weiß gar nicht, ob es ein Stadtteil ist.
Ich glaube, es ist Stadtteil.
Aber Wattenscheid nur 9 ist noch so ein Verein. Das sind die kleinen Vereine. Ich streue es an,
Das sind die kleinen Fußballvereine. Ich glaube, Wattenscheid wollte nie eingebürgert werden nach Bochum. Die wurden irgendwann da, glaube ich, mitgenommen. Aber Wattenscheider und Wattenscheiderinnen sehen sich immer noch so eigenständig. Der Verein, ich weiß gar nicht, haben die erste oder zweite Liga gespielt. In 80er Jahren, 90er Jahren. Auf jeden Fall, das ist mega. In einem kleinen Vereinsheim wird dann große Kulturtheater gespielt, aber auch wieder so ein Fußballstück, was so nah dran ist an der Region, dran an Leuten. Und es ist für jeden was dabei, wenn ihr mit Kindern, mit der Familie da seid. Die Schöne und das Biest, ne? Also, habe ich auch gesehen im Programm. Es gibt tagsüber, auch am Wochenende Programme und Vorstellungen. Also, da ist für jeden wirklich was dabei. Das Schauspielhaus Bochum. Ich war schon zwei Abende da und es war irgendwie immer fantastisch. Die Atmosphäre toll. Es ist auch so ein Theater und ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, ja, Theater gehe ich nicht so gern oder kenne ich jetzt nicht so. Ich weiß auch nicht, da gehen nur so fein, in Anführungszeichen, feine Leute hin oder das ist sowas Intellektuelles. Und genau das ist das nicht. Und das strahlt auch das Theater, das Schauspielhaus in Bochum aus. Das ist offen für alle. Du kannst dort nichts falsch machen. Du kannst dich reintrauen. Es ist kein Ort, kein intellektueller Ort, sondern es geht um Kultur, es geht um Spaß, Unterhaltung und dass Leute zusammenkommen als Treffpunkt. Und das strahlt dieser Ort einfach aus. Plus aber auch dieser 50er, 60er Jahre Schick. Also ich finde diese roten Teppiche da und diese breiten Treppentollen, da ist so ein bisschen Gold und die Fenster. Also allein der Ort ist schon ein Erlebnis. Wenn man dann Glück hat, dass einem das Stück auch gefällt, was da gespielt wird für die anderthalb Stunden, dann ist es wirklich magisch.
Das ist auf jeden Fall eine der Optionen, wenn man sagt, man möchte in so einem Urlaub auf so einer Reise auch einen Abend im Theater verbringen, ist das definitiv eine Option. Weil genau das ist halt eben nicht dieser elitäre Quatsch, aber es hat trotzdem höchstes Niveau. Du hast ja gerade die Leute gesagt, das Schauspielhaus Bochum ist halt ein Begriff. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Was mir gerade einfällt, ich hatte gerade Wattenscheid. Ne?
Ja.
Weißt du, ich habe in Bochum studiert und in Dortmund gelebt.
Ja. Zehn Minuten.
Weißt du, dass James Bond die fiktive literarische Figur aus Wattenscheid kommt?
Was?
In Wattenscheid geboren ist.
Wattenscheid?
Wattenscheid. Ich sehe es in deinem Gesicht. Nein,
Ich habe das durch Zufall
gelesen. Pass auf, kleine lustige Geschichte, aber deshalb, ich habe ja gesagt, Bochum hat große Überraschungen. James Bond, also diese fiktive James Bond Biografie, wurde geschrieben von John Pearson. Das war ein enger Mitarbeiter von Ian Fleming, der hat James Bond erfunden.
Ja.
So. Und da gibt's ja auch nicht nur die Geschichte, die wir aus den Filmen kennen, sondern es gibt eine ganze Biografie und alles mögliche. Und John Pearson hat das alles aufgeschrieben. Und James Bond wurde tatsächlich 1920, also den wir im Kino sehen, wurde 1920 in Wattenscheid geboren. Denn, ne? James, der Vater von James Bond, Andrew Bond, der war nach dem Ersten Weltkrieg bei den Alliierten und da war hier in den besetzten Gebieten im Ruhrgebiet, da waren die Briten und da war der beschäftigt und war mit seiner Frau. Also die Familie Bond lebt im Ruhrgebiet.
Ach was.
Und James' Mutter Monique, die wollte James natürlich in London auf die Welt bringen, aber pass auf, das ist sehr, sehr lustig, in dieser alten Biografie steht das drin, die wollten nach London, aber die Züge fuhren nicht. Ne? Also wurde James tatsächlich in Wattenscheid geboren, 1920 und lebte dann 4 Jahre im Ruhrgebiet, bis dann die Familie Bond weiter nach Ägypten gegangen ist, weil der war ja auch schon im Geheimdienst und alles mögliche, Großindustrieller. Aber ich dachte dann, stell dir mal vor, in meiner Fantasie, James Bond Wattenscheider, und irgendwann so ein Streamingdienst sagt dann irgendwann, wir machen mal so ein Prequel für James Bond.
Ich wollte gerade sagen, wo ist das Prequel? Alter?
So, und dann geht es los im Wattenscheider Einwohnermeldeamt, dieser Film. Und du hörst die Frage von so einem Wattenscheider oder einer Wattenscheiderin an diesen Andrew Bond, an den Vater, und fragt, wie soll das Kind heißen? Und zum ersten Mal fällt der Satz Bond. James Bond. Und der Satz fällt im Einwohnermeldeamt von Wattenscheid.
Ja, mehr geht nicht.
Alter. Mehr geht nicht.
Das ist, ich will das Prequel, Alter. Ich will, dass Daniel Craig verlängert und dass er das dreht. Dass der Typ irgendwie mit so einem riesen Motorrad einmal von Wattenscheid aufs Schauspielhaus springt und sich dann in Ehrenfeld abrollt.
Ja, ist gut. Wir bleiben nochmal kurz zurück zum Schauspielhaus. Ich wollte gar nicht, aber das ist mir gerade wieder eingefallen. Ja. Das Schauspielhaus ist ja an der Königsallee und du hast ja gesagt, Bochum-Ehrenfeld. Ne? Also wenn man so einen Tag hat oder sagt, man hat eine Vorstellung im Schauspielhaus, dieser Stadtteil Ehrenfeld drumherum, da gibt's echt so ein paar nette kleine Geschäfte, Boutiquen, Klamottenläden, Restaurants, Cafés. Ich möchte sehr das Fräulein Coffee. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Fräulein Coffee ist fast gegenüber vom Schauspielhaus, eine Straße weiter. Ich habe da fantastisch einen Rote-Bete-Salat gegessen und danach eine sehr leckere, Hashtag vierte Mahlzeit, hatte ich so noch nie, eine vegane Donauwelle.
Hallöchen.
Eine vegane Donauwelle hatte der feine Herr Dietz. Und das passt perfekt zum coolen Café. Cooles, hippes Publikum. Auch wieder sehr freundlich, auch wieder sehr ehrlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was man da auch noch machen kann, vom Schauspiel aus, auch nicht weit zu Fuß, Bermuda-Dreieck. Das Bochumer Bermuda-Dreieck. Da gibt's ganz viele Restaurants, Clubs, Kneipen. Da ist abends immer viel los. Gerade im Sommer ist das toll da. Kann man überall draußen sitzen. Was mir gerade noch einfällt, Bochum Total. Kennst du das?
Ja, klar.
Bochum Total. Open Airs in Deutschland. Ist eins der größten Open Airs Festival. Das ist da mitten in der Stadt in Bochum, im Bermuda-Dreieck. Da sind ganz viele Bühnen, ganz viele Acts über 2-3 Tage. Alle sind unterwegs. Es ist alles, glaube ich, umsonst und draußen. Ja, ist umsonst. Ja. Da sind ganz bekannte Bands dabei, aber auch so ganz, ganz viele neue Bands aus der Region und so. Das ist toll, um da in Bochum zu sein, weil da ist ordentlich was los. Was mir auch noch eingefallen ist, das Zeltfestival Ruhr in Bochum, am Chemnader See, auch ein schöner See. Und da ist wird dann einmal im Jahr im Sommer so eine Zeltstadt aufgebaut. Und da sind dann in den Zelten und drumherum sind dann auch Konzerte, da ist dann Comedy und auch wieder Theaterbühne. Ich habe mal geguckt, dieses Jahr 2022 waren die Fantastischen Vier da. Also es ist schon groß auch. Ja. Ne? Große Namen. Dieses Jahr ist der Kabarettist Thorsten Sträter da. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen?
Ja, den kenne ich, ja.
Sträter, der mit der Mütze, ja. Ne, ist Dortmunder, kommt aus dem Ruhrgebiet, ist Ruhrgebieter Urgestein. Also da gibt's auch Comedy, möchte ich sagen, nicht nur Konzerte. Das ist dann immer im Sommer. Ja, das ist immer besonders toll. Selbst wenn man sich keine Tickets kaufen möchte für die Konzerte, drumherum sind immer Märkte und es gibt ganz viel saisonales Essen dort, auch aus dem Ruhrgebiet. Also das ist wirklich toll. Einen habe ich noch und ich merke gerade, Bochum geht gerade durch die Decke hier bei uns.
Naja, Duisburg ist, also die sind Kopf gleich
Kopf an Kopf.
Aber wir reden hier über, ne, nochmal, Bochum und Duisburg.
Ja, alles Ruhrgebiet. In unserem Podcast gehört das alles zusammen. Was auch noch eine schöne Geschichte ist und was toll ist auch für Erwachsene und Kinder, Bochum ist Weltraumstadt. Weltraumstadt bis heute. Ich wusste, in Bochum kann man Sterne gucken, im Planetarium, aber warum das so ist, wusste ich nicht. Und als ich da war, wurde es mir erklärt. Und das ist echt eine verrückte Geschichte. Bochum ist Weltraumstadt. Und das haben nicht viele Planeten auf dem Schirm, nur die Fachleute. Grund ist ein verrückter Typ. Der Typ heißt auch, als würde er aus dem Ruhrgebiet kommen. Er kam auch aus dem Ruhrgebiet. Heinz Kaminski.
Jawohl.
Wenn das mal ein Ruhrgebietsname ist. Und der Heinz Kaminski, der war so ein Sternegucker. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat er die Sternwarte Bochum gegründet. Glaube ich, erst so als Verein oder hinher. Aber diese Sternwarte war so groß und so berühmt, 1957, weil es die einzige Sternwarte in Europa, die die Signale vom Sputnik, von diesem sowjetischen Erdsatelliten empfangen hat. In ganz sorry, fucking Europa, war Bochum, hatte das auf dem Schirm. Diesen Sputnik-Schock, ne? Die Russen, beziehungsweise die Sowjetunion, hatten ja als allererstes diesen Satelliten im All. Das war ein großes Wettrennen da in den 50er Jahren zwischen USA und Sowjetunion. Der Wettlauf ums All. Und die Russen waren als Ersten da mit einem Satelliten. Und in Bochum hat man die Signale abgefangen. Und das ist noch nicht alles. Bochum war auch dabei bei der Mondlandung. Mhm. Die haben zusammen auch mit der NASA gearbeitet bei der bemannten Mondlandung, 20. Juli 1969. Und Heinz Kaminski und sein Team, die hatten mit Apollo 11, hatten die Zugang zu dem Funkverkehr. Die konnten das live verfolgen, haben alles aufgezeichnet. Und in Bochum gibt es Dokumente und Aufnahmen, die bezeugen, dass die Amis wirklich auf dem Mond waren. Die gibt's bis heute noch. Das ist alles hier in Bochum. Koop mit der NASA, dickes Programm. Das ist bis heute. Die haben so eine riesige, diese Antenne, diese Parabolantenne, ist fett, die ist cool. Man kann da auch sich anmelden und sich das alles anschauen, diese Sternwarte. Man kann sie aber noch ein bisschen einfacher machen und wirklich abzischen in den Weltraum, ins All, und zwar im Planetarium. Und das ist durch diesen Influencer Kaminski, Heinz Kaminski, entstanden, dieses Planetarium, weil Bochum halt Weltraumstadt ist. 260 Plätze, 300.000 Leute kommen da jedes Jahr hin. Es ist das bestbesuchte Planetarium in ganz Europa. Und weil die das schaffen, das ist ein toller Kuppelbau mit so einer riesig großen Stahlkonstruktion. Und die haben die exakte Wiedergabe des Alls da drin. Die ESA, die Weltraumorganisation ESA, benutzt das Planetarium in Bochum zur Pilotenausbildung, zur Ausbildung ihrer Leute. So gut ist es da, digitale Technik in dieser Edelstahlkuppe, 15 Meter hoch, 40 Meter Durchmesser, da drin modernste Technik, so mit LED. Und wenn du da reingehst, ich bin immer noch geflasht, du legst dich da in so wunderschön bequeme Stühle, in so Liegestühle rein, und dann geht das Programm los. Und du denkst, du zischst wirklich durch die Sterne, du hast diesen Sternenhimmel, und da gibt es ja verschiedene so audiovisuelle Shows, und du hast das Gefühl, du fliegst dann wirklich mit dem Raumschiff durchs All. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, das ist Hammer, diese Astro-Show, wenn ihr mit Kids da seid, aber auch mit Leuten, die sich irgendwie so ein bisschen dieses Mysterium vom Weltall, dieses Raumfliegen und so, wenn man das toll findet. Es gibt auch unterschiedliche Veranstaltungen da, die sich mit dem Sternenhimmel und Astronomie auseinandersetzen. Also Planetarium Bochum ist erste Sahne. Und wenn ich das jetzt alles mal zusammenfasse, ist Bochum eigentlich schon fast 2 Tage.
Ja, also mindestens eine Woche im Ruhrgebiet unterwegs. Ja, wir reden ja von den besten Sachen hier. Ja. Wir lassen ja Sachen weg, ne, Leute. Ja. Also
wir müssen auch. Also wenn ihr aus dem Ruhrgebiet jetzt zuhört und sagt, die haben gar nicht das gesagt. Wir haben hier eine Liste, wir können 10 Folgen Ruhrgebiet machen. Ja. Ne?
Also wie gesagt, wieder da 2-3 Mal Weltniveau im Ruhrgebiet. Jetzt nur, was es auch am besten beweist, finde ich, dass ich in einem Halbsatz zumindest erwähnen möchte, dass es das weltgrößte Bergbaumuseum in Bochum auch noch gibt. Ne? Das Bergbaumuseum. Ja. Einfach ganz kurz das weltgrößte Bergbaumuseum. Ich möchte bei Bochum nur noch eine Sache kurz ergänzen, weil ich studiert habe. Es dauert jetzt nur ein paar Sekunden. Die Ruhr-Uni Bochum ist ein völlig interessanter Ort, sag ich mal. Ob es futuristisch ist oder das Ende der Welt, habe ich bis zum Ende des Studiums nicht wirklich feststellen können. Es ist ein absurder Ort, denn dahinter endet gefühlt die Welt, denn ist sie jetzt schön oder hässlich. Fast der einzige Baustoff dort ist Beton. Es kann bei schlechtem Wetter wirklich trist wirken, bei gutem Wetter irgendwie auch verdammt cool und absurd und abgefahren. Der Campus liegt letztlich an so einer Art Anhöhe über dem Chemnader See. Also du hast wirklich so das Gefühl, dass da irgendwas endet am Ende dieser Anhöhe, und da ist halt dieser Campus. Es gibt so mindestens vier, meine ich, symmetrische riesige Klötze, also wo halt die Fachrichtung und wo halt studiert wird letztlich. Und ich habe irgendwann gelesen, dass diese Uni symbolisieren soll den Hafen im Meer des Wissens. Also wir sagen, diese Klötze,
okay,
und diese, ja, Anhöhe, die dann da endet, also dieses Tal, was da beginnt, sozusagen, so da ist das Wasser, da ist der Hafen, und in der Mitte das Audimax, das in der Mitte steht, erinnert tatsächlich an eine Muschel mit sehr viel Fantasie. Selbst die U-Bahn-Station wurde daran angelehnt und wurde ein bisschen wie eine Welle gestaltet. Jetzt stellt euch nicht vor, ihr kommt da ein Wasserpark, aber es ist wirklich. Es ist, so etwas gibt es nur einmal, möchte ich zumindest sagen. Ich wollte es zumindest erzählt haben.
Ja, und diesen Audimax, den habe ich gesehen, und zwar von Weitem, bei einer Wanderung im Muttental. Hast du schon mal gehört? Das Muttental?
Nie gehört.
Das Muttental ist bei Witten.
Okay, Witten habe ich gehört.
Witten hast du schon gehört.
Witten kennt wahrscheinlich kaum einer, aber ja, Witten ist Witten. Selbst im Ruhrgebiet kennst nicht Du kennst 95%, aber ja. Es ist super schön eigentlich.
Ja, Witten ist super schön, auch drumherum ist super schön. Und da zeigt sich tolle Natur. Es ist Muttental. Ich bin eigentlich hin wegen der Zeche Nachtigall. Mhm. Die liegt im Muttental. Eine alte Zeche, Museum, erzähle ich gleich. Aber das Muttental, dann von der Zeche ab, wunderschön. Und da ist dann wirklich bergisch. Es geht ein bisschen hoch und runter. Du hast Wälder. Sehr, sehr beschaulich. Kleine Bäche. Es geht so wie so Almwiesen, hatte ich so zwischendurch das Gefühl. Da sind dann Kühe. Da sind so Fachwerkbauernhöfe. Also wirklich total beschaulich. Du bist weg von allem. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du im Ruhrgebiet, das steht ja. Da alles nicht so dafür. Es fühlt sich so ein bisschen anders an, aber dann im ersten Moment war ich so ein bisschen irritiert und dann gut. Weil du kannst dort stundenlang wandern. Du kannst stundenlang Radfahren. Du hast ganz tolle Radfahren-Wanderstrecken. Radfahren sowieso. Will ich mal ganz kurz sagen. Also für Radfahrer ist es Ruhrgebiet. Entweder für so Mountainbiker gibt's ganz viele tolle Strecken. Und wenn man so das Ruhrgebiet bereisen möchte, geht das auch super mit Fahrrad. 1200 Kilometer Fahrradstrecken. Und es gibt diesen Fahrradschnellweg, diesen Ruhrtal-Radweg. 250 Kilometer von Winterberg bis nach Duisburg. 250 Kilometer. Super ausgebaut. Also wenn ihr Radreisende seid oder sagt, hey, ich mache Ruhrgebiet ich fahre mit Fahrrad jeden Tag so 10, 20 Kilometer und dann bin ich am nächsten Ort. Und dann kann ich wieder da einkehren und da einkehren und da Stopp machen. Oder ich nehme zwischendrin mal das Fahrrad mit in irgendeine Bahn. Das geht dort alles wunderbar. Also öffentlicher Nahverkehr ist toll. Und so kommt man dann auch mit dem Fahrrad durch das Muttental. Das kann ich wirklich zum Wandern. Das ist jetzt für Ruhrgebietsleute auch kein Geheimtipp. Von da kann man wunderbar wandern.
Ja, für die anderen aber schon. Genau. Ja. Und deshalb ist es richtig, das zu sagen. Und das, was du mit dem Fahrrad sagst, das kann man nicht oft genug unterstreichen. Es ist tatsächlich so, das werdet ihr auch in unserer NRW-Folge so ein bisschen gehört haben. Da ging es auch unter anderem um Wuppertal, was jetzt ja nicht zwingend zum Ruhrgebiet gehört, aber so die Ecke ist. Leute, es gibt so viele schöne Wander- und Radwege in dieser Gegend. Ihr könnt wirklich tatsächlich, da sind wir auch wieder mindestens bei der Woche, die man braucht, diese ganzen Städte auch entweder durch dieses fantastische oder sehr gut erschlossene Nahverkehrsnetz erreichen oder halt wirklich überrascht. Es ist wirklich so und es sieht ganz anders aus. Ich bin mal einen Teil mit dem Fahrrad gefahren. Es ist eine völlig andere Reise.
Mm, das stimmt.
Und ja.
Ja, also da draußen Muttental, Zeche Nachtigall, und die kann man sich da mit auch noch angucken. Das ist ein Zechenmuseum. Und wir haben ja ganz am Anfang gesagt, das ist eine Industrieregion. Und diese ganze Region, die war gezwungen, mit der Kohle und von der Kohle zu leben, nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil es gab nichts anderes. Die Leute hatten Hunger, die Leute hatten nichts zum Heizen. Das heißt, ganz viel, es war nicht nur eine Industrie, die gab es auch schon länger, 19. Jahrhundert, ne, Kohleindustrie. Und da sind ganz viele kleine Privatzechen dann aber auch in der Zeit entstanden. Und die Leute haben selbst abgebaut. Es gibt so Familienzechen, ne, also krass, wo einfach eine Familie gesagt hat, was sollen wir machen? Das heißt dann, glaube ich, auch Familienpütt, ne, das ist so ein Ausdruck da im Ruhrgebiet, dass Familien sich einfach eine Zeche gebaut haben, krass, um irgendwie, ja, also Familienpütz, Kohlenzwerge, so hieß das. Es gab über 1000 Stück. Kleinere, die Privatleute, die das gemacht haben, weil 46, 47, so nach dem Krieg, war das da wirklich arm und dreckig. Und ich habe da in der Zeche, es ist erstmal ein großes Open-Air-Museum, weil da auch eine Ziegelei ist, da ist auch ein Bergwerk, also so ein Steinbruch, das ist alles nah beieinander, historisch zusammengewachsen. Erst war da die Zeche, der Bergbau, dann kam die Ziegelfabrik, der Ziegelofen und gleichzeitig war auch noch der Stein, wie heißt das, Steinbruch da, alles zusammen. Man kann einfach durchlaufen, kann das sehen, man kann in eine Ziegelei rein, man sieht mal, wie die Leute damals gearbeitet hat. Und man kann natürlich auch in den Stollen rein. Es gibt Führungen und ich kann das nur empfehlen zu machen. Das ist eng, ne? Du fährst im Aufzug runter, du bist in diesen Stollen, diesem Bergwerk drin, hast einen Helm auf, hat man auch auf, so, ne? Das wird immer enger, wird tiefer. Man kriegt mal ein Gefühl, wie die Leute damals gearbeitet haben und unter welcher Gefahr die gearbeitet haben. Jetzt ist alles perfectly safe, sonst gibt es ja keine Führung. Aber du siehst mal, wie die Leute das damals gemacht haben, warum dieses Kumpelding, auch diese Melancholie, wenn Leute gerade aus dem Ruhrgebiet oder auch in anderen Gebieten, wo Kohle abgebaut wurde, immer noch so eine Melancholie haben zur Kohle, weil die Überleben bedeutet hat und vielleicht auch irgendwie ein bisschen Wohlstand. Gerade jetzt, das ist natürlich ein bisschen schräg in der Zeit, wo wir so schnell wie möglich von der Kohle weg müssen, wegen Klimakrise. Aber trotzdem ist das sehr, sehr spannend, um in diese Geschichte dieses Ruhrgebiets und dieser Menschen halt einfach einzusteigen. Und da ist diese Zeche Nachtigall einfach großartig, weil man von allem was mitkriegt, man fühlt es richtig, ist toll erklärt für Groß und Klein. Man kann auch mal schnell nur eine Viertelstunde durchlaufen, man kann aber auch 2 Stunden verbringen, je nach welcher Intensität du Bock hast. Es gibt auch ein total nettes Café da, das war schön. Also ein schöner Ausflugsort, dass man sagt, man macht erst die Zeche und macht dann vielleicht eine Wanderung oder umgekehrt.
Cool. Also wo du gerade sagtest, so du hast das ja so minimal historisch aufgeschlüsselt, welche Relevanz das auch hat und wie tief die Emotionen auch sind gegenüber dieser Realität, die ja damals herrschte und die da auch immer noch sichtbar ist und auf, finde ich, wie wir schon am Anfang festgestellt haben, auf bewundernswerte Art und Weise jetzt zu Neuem gemacht wurde. Das heißt jetzt, Industriewandel ist ein ganz, der Strukturwandel ist ein Begriff, der wird euch immer begegnen. Jeder Mensch, der hier zur Schule gegangen ist im Ruhrgebiet oder studiert, wird immer wieder Strukturwandel gehört haben. Das ist wahrscheinlich so wie bei mir in Norddeutschland mit dem Wattenmeer. Ich musste jeder zweite Wandertag ging ins Wattenmeer. Und ich dachte so, mein Gott, gibt's da noch was anderes als Wattenmeer? Aber wenn man ein bisschen Abstand zu seiner Heimat hat, wird einem erst klar, wie wichtig das ist und welche Relevanz das hat. Und das reicht tatsächlich wieder auch, diese Realität, die diese Gegend hatte damals, ist zum Beispiel auch wieder auch diese Trinkhallen, von denen wir schon sprachen, auf die euch immer wieder begegnen werden, an jeder Ecke. Wenn ihr falsch abbiegt, werdet ihr eine Trinkhalle sehen, so ungefähr, in so einer Seitenstraße. Das sind ja auch Sachen, die eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe hatten. Zum einen dieses Zusammenkommen, worüber wir sprechen, was auch heute viel zu tun hat, dass sie auch Schichten durchmischen, wenn man sie mal so blöd bezeichnen will. Also Leute verschiedenster Art durchmischen sich. Aber eben auch, es ging vor diesen Mineralwasserständen aus, weil das Wasser halt einfach auch aufgrund der Lebensumstände, die Michael gerade nochmal angerissen hat, einfach nicht immer gut war, aber es hatte sich dann auch erweitert, es wurde ein Kleingeschäft für alles und es war halt der einzige Laden, der ein bisschen länger geöffnet hatte und vor allen Dingen war es auch irgendwann eine gute Art und Weise, Lebensunterhalt zu verdienen für Bergmannswitwen und für Leute, für Kriegshinterbliebene, ja. Leute, die Arbeit brauchten. Deshalb hat es auch immer einen sozialen Charakter gehabt, sowohl zu wissen, da ist etwas, da arbeitet jemand, der gegebenenfalls wird in dem Fall, weil man auch eine sehr enge Bindung zu seiner Trinkhalle wird das auch bekannt gewesen sein. Und es war, man ging da dann auch hin. Und das ist vielleicht auch diese ganz tiefe Verbundenheit zu diesen Trinkhallen, zeigt auch, dass diese Hochzeit war in den 60ern. Ne? Aber selbst als die Tankstellen kamen, die nachts immer geöffnet haben, selbst als die Supermärkte die Öffnungszeiten aufgeweicht haben und immer geöffnet haben, so wie heute, sind viele erhalten geblieben. Natürlich nicht so viele wie damals, aber es ist immer noch da. Und ich glaube, es wird niemals verschwinden, weil es halt ein lebendiges Stück Industriekultur ist. Und diese Tiefe, die Sache hat, die aus einer ganz ehrlichen, menschlichen Realität kommt, die findet ihr im Ruhrgebiet, finde ich, viel öfter als in vielen anderen Orten in Deutschland.
Nicht nur in Trinkhallen, auch in den Kneipen. Ne? Also Kneipenkultur, aber nicht jetzt nur in Alkoholiker und Saufding, sondern Kneipenkultur hat Wohnzimmercharakter, da passiert was, da holt mal jemand die Gitarre raus, da wird auch Musik gemacht, ne? Ruhrgebiet sehr, sehr musikalisch, ne?
Voll.
In vielen Kneipen wird aufgelegt, ne? Grüße an Mike Litt. Unseren Freund Mark Litt, der kommt aus Bochum, ne?
Ja. Klaus Vier,
ne?
Lange also, im Ruhrgebiet gewohnt.
Lasse Dortmund, DJ Lasse. Also wir kennen auch ein paar. Und das, da trifft man sich, da geht man nach dem Tag nochmal halt kurz vorbei. Und das hat nichts nur mit ich kipp mich weg zu tun, sondern einfach mit Begegnungen, soziale Orte.
Ja. Ich nenne, weil du jetzt gerade einen recht beschaulichen Ort genannt hattest, will ich noch mal einen zwischendurch nennen, also bevor wir zum großen Finale kommen, was witzigerweise Essen wird, vielleicht merken wir gerade, noch eine Riesenstadt, die so viel zu bieten hat, kommen wir gleich zu. Ich will nur ganz kurz noch was einstreuen. Man denkt jetzt selten an beschauliche Orte, so wie du sie gerade beschrieben hast, aber es gibt zum Beispiel eine Stadt, die ich jetzt neu entdeckt habe, die heißt Hattingen. Mhm. Kleine Stadt im Ruhrgebiet, hat eine unglaublich super süße Altstadt. Also es ist wirklich, es war eine normale Einkaufszone, so, die du kennst, stellst Auto ab, Wettbüro, sonst was, gehst irgendwie beim Telekommunikationsshop, sind nicht jetzt die Firma, die ich meine, sondern irgendein Handyshop, gehst vorbei.
Handyhüllen. Hast du eine neue Handyhülle geholt?
Nein, ich habe sie nicht verloren, ich habe sie nicht
gewählt. Ich habe dir eine bestellt.
Ja, die ist auch schön, die ist so olivgrün, vielen Dank.
Die ist olivgrün, die ist nachhaltig und alles Mögliche. Verlier die bitte nicht.
Nein, habe ich auch nicht. Ich muss jetzt nicht gleich wieder Vorwürfe machen. So.
Stimmung ist im Arsch.
Wir hören jetzt auf. Ja. Also entschuldigt uns mal kurz, ich mach mich eben frisch. Ja. So, nein, aber du gehst um eine Ecke und stehst in dieser super süßen Altstadt von Hattingen. Es war wirklich, es war Abend, es war schon dunkel geworden, wie gesagt im Herbst, wurde recht früh dunkel. Viele alte Fachwerkhäuser, also weiße Häuser mit so dunklen Holzstreben, total teilweise schräg und verwachsen schon. Und weißt du, was ich meine, wenn sich Häuser so ein bisschen absenken an der einen Seite, an der anderen, aber es gehört irgendwie zusammen und fällt irgendwie nicht um. Also was keine Architektur herstellen kann, eine Stabilität, die nur über, sowas kann nur über Jahrhunderte entstehen sozusagen. Direkt in der normalen Innenstadt und man ist da wirklich für so ein paar verwachsene blockweit in so einer ganz anderen Welt. Also eine wunderschöne, beschauliche Altstadt-Fachwerkhauswelt. Und wenn es da ruhig wird, ist es wirklich schön. Da gibt es so ein paar Operkneipen, von denen du sprachst. Da siehst du dann hinter den kleinen alten Fenstern, siehst du dann so dieses warme Licht, wo so ein paar stattliche Menschen dann irgendwie auch noch irgendwie ein Bierchen trinken oder so. Es gibt aber auch sehr gute kleine neue Cafés. Es gibt Einzelhandelsgeschäfte, Weinbars. Also eine ganz andere Ecke. Das ist zum Beispiel so, wenn man so abends denkt, wo soll ich mal hingehen? Dann kann man da wirklich schon ein bisschen flanieren, so mit der Familie oder mit den Liebsten oder alleine und kann dann da schön was essen gehen. In wirklich in einer sehr heimlichen, dörflichen Atmosphäre, die man jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man ins Ruhrgebiet denkt. Da gibt es so ein paar Orte im
Ruhrgebiet. Wetter zum Beispiel, finde ich auch.
Toller Ort.
Auch so ein Ort, wo so ein bisschen Fachwerk ist, du hast oben die Burg.
Total süß.
Total süß.
Da, ne? ist so ein See, den du umwandern kannst.
Genau.
Ich weiß gar nicht, das ist, oh Gott. Ich weiß nicht, wie der heißt.
Wir gucken ganz schnell.
Ja, du hast da irgendwo in
der. Wir gucken ganz schnell, irgendwo, ne?
Da wird tatsächlich eine kleine Burg. Ich war da mal an so einem Frühlingstag, da ist ein unglaublich schöner Kirschbaum gewesen mit so Kirsch. Also ich kam mir vor wie in Japan kurz. Ist ein wunderschönes Bild. Und da kannst du um den See rumwandern. Wetter an der Ruhr, ja.
Wetter an der Ruhr. Und da ist lustigerweise, ich finde gerade gar
nicht... Oder ist es die Ruhr selbst?
Ich glaube, das ist die Ruhr einfach selbst.
Breiter, ja.
Und da ist die sehr breit. Und da kann ich noch sagen, da ist oben, Wetter ist ganz schön. Man hat einen tollen Ausblick von der Burg runter. Mhm. Und gegenüber, über der Ruhr, wo die so breit ist, die aussieht, wo Jochen dachte, es wäre ein See, ist einmal ein ganz, ganz cooler Campingverein.
Ja.
Ne? Also ein ganz guter Campingplatz auch, kann man sich voranmelden, das sieht sehr schön aus, man guckt da auf Wetter und von da aus kann man wunderbaren Spaziergang machen zum Wasserschloss Werdringen. Da ist so ein ganz süßes kleines Wasserschloss mit einem kleinen Museum, so ein Urzeitmuseum, vor allem für Kinder, weil da gibt's so viele Urzeitfunde und alles mögliche in der Region. Also Wasserschloss Werdringen gegenüber von Wetter an der Ruhr. Ist schön am Wasser, schöner Campingplatz, kleines Café gibt's da auch noch. Also das ist auch eine schöne Ecke, um 3-4 Stunden einfach was zu machen.
Voll. Hattingen hatten wir. Wir machen nicht viele Essenstipps. Das Restaurant Diergard in Hattingen, etwas außerhalb, also so an einer Autobahnauffahrt. Super cooles, traditionelles, westfälisches Restaurant. Also die machen dann so die Gänsezeit, feiern sie dann oder so. Ich habe da aber auch ganz abgefahrene Sachen gegessen, wie eine Pho. Also halt eine
vietnamesische Pho hast du da gegessen?
Ja, nach Art des Hauses, eine Bouillabaisse. Das war eine der besten Bouillabaisse, die ich jemals gegessen habe. Also Fischsuppe.
Du hast zwei Suppen gegessen, Alter.
Das war Suppenday. Ich hatte so Bock auf Suppe. Und es waren richtig geile Suppen. Das eine war halt dieses asiatisch mit diesem Twist da von Diergard halt noch mit dabei.
Ich lass mir das reinlaufen. Ich heiße Jochen Schliemann und ich stehe auf Suppe.
Ich war der Suppenmann an dem Tag. Oh, meine Güte. Rustikal, stabil, bodenständig, Diergard, tolles Restaurant. So. Wo wir gerade von Essen reden.
Du bist der Gott der Übergänge. Ich weiß, wo du hin möchtest.
Ich muss ins Fernsehen.
Möchtest du nach Essen?
Ich möchte nach Essen.
Stark.
Zum Ende aufgehoben, war alles nicht so geplant, aber es passt sehr gut. Ich rede vom Seerosenteich von Monet.
Ja, habe ich im Kopf. Ja.
Also eins der berühmtesten Motive von Monet. Ich rede von Künstlern wie Gauguin, von Van Gogh, Picasso, also ganz große Salvador Dalí.
Habe ich auch schon mal gehört, ja.
Also veralber mich jetzt nicht. Ich war konsterniert, was da hing, denn wir sind im Folkwang-Museum in Essen.
Wow, das hängt alles in dem Museum.
Das hängt da. Teilweise in permanenten Ausstellungen, teilweise in Wechselausstellungen. Ja. Jetzt gerade in Expressionismus-Ausstellung. Wir sind im Herbst 2022. Folkwang-Museum kennen, glaube ich, Kunstkenner so den Namen. Das ist schon ein großer Name. Die haben Weltwerke im Besitz, das habe ich schon gesagt, haben sie über die Jahre, Jahrhunderte fast angekauft, also über die Jahrzehnte mindestens. Und es ist einfach eins, finde ich, der Museen in Deutschland, vom Niveau her, sagen wir, von den Namen her. Und es ist etwas, was man besuchen sollte. Und das ist auch im Ruhrgebiet. Ich bin zum Beispiel großer Edvard Munch-Fan. Das ist jetzt nicht überraschend für dich, weil der ja eher dunklere Werke hat. Also praktisch Der Schrei, das kennen viele Menschen, glaube ich. Der Schrei
ist ein bisschen verstörend oft manchmal, das, was er so malt, wenn man so drauf guckt. Genau. Finde ich, aus meiner Perspektive, wenn ich das sehe.
Ja, ist es ja auch. Und es ist einfach schön. Da hängt auch Emil Nolde, großer Mann aus Schleswig-Holstein. Ja, super. Kaspar David Friedrich hängt da ein Bild.
Nolde war eigentlich Reisemaler.
Er hat ganz viel, wunderschöne Gemälde vom Meer gemalt.
Ja, ja.
Und Caspar David Friedrich ist ja nun auch, also Wahnsinn, ne? Chagall hängt da, finde ich, großer Fan von gewesen,
ja,
früher
Bochum
schon.
Bochum gespielt, ja.
Was hast du gesagt?
Der hat in Bochum gespielt beim VfL. Ja, nein, Chagall, auch bei, großer Maler.
Bei Wattenscheid 09, ja, Alter, zusammen mit James Bond.
Ja, Bockerts war Trainer damals, ja.
Neururer. Jetzt ist Neururer drin. Entschuldigung,
jetzt haben wir Neururer. Jetzt haben wir drin. Jetzt haben wir Neururer in der Folge. Alles klar. Chagall, Entschuldigung.
Ja. Nein, das ist ein Spitzenmuseum und hat einen sehr guten La Macchiato. Leute, fahrt ins Volkwang, wollte ich nur gesagt haben. Wir haben ein tolles Kino da, die Lichtburg in Essen. Und wir haben eine der größten und bekanntesten Museumsorte und Kulturorte, der größten Zechen, weltbekanntesten Zechen, die Zeche Zollverein. Ich möchte es kurz, zumindest noch wieder kurz zu erwähnen, es zeigt schon, auf welchem Niveau wir unterwegs sind. Es ist ein riesiges Zechengelände mitten in der Stadt. Früher härteste Arbeit, heute Industriedenkmal, hat ein fantastisches Museum, das Ruhrmuseum. Du kannst da Naturwanderungen machen, weil das Areal so groß ist, dass die Natur es zurückgewinnt. Du hast Influencer-Orte, du hast da kleine Restaurants. Ich kann nur das wiederholen, was ich schon mal in der Folge irgendwann mal über diesen Ort gesagt habe. Wenn ich auf einer China-Rundreise an der Zeche Zollverein vorbeikommen würde, ich würde nach Hause fahren und würde allen Menschen davon erzählen, würde sagen, sowas habt ihr noch nicht erlebt. Und wir reden von Essen. Von der Stadt, ne, die sicherlich in den größten Städten Deutschlands immer auftaucht, manchmal sogar in den Top 5, glaube ich sogar.
Ja, ich glaube, Essen ist, glaube ich, ist keine Millionenstadt, hat aber, glaube ich, so knapp 600.000, also ist einer der größten Städte, ich glaube, vielleicht 5, 6, 7.
Und die anderen haben größere Strahlkraft, München, Berlin, Hamburg. Ja. Aber Leute, das ist dick und das sind mindestens 2 bis 3 Tage, die ihr in so einer Stadt zubringen könnt. Bevor wir zu einem kleinen Gastauftritt kommen.
Oh ja, es gibt hier, wir haben ja noch jemand Prominentes, eine Freundin von Reisen.
Die perfekt etwas auffüllt, was uns noch gefehlt hat.
Das da waren wir beide nicht, wir wollten eigentlich beide hin, wir haben es nur nicht geschafft.
Genau, und in der Nähe dieses Ortes, zu dem wir gleich kommen, liegt eine Stadt, die euch alle, auch wieder ganz bizarr, jedem schon mal begegnet ist, der einmal Bahn gefahren ist, Hamm.
Hamm.
In Hamm werden die Züge geteilt.
Ja.
Freunde von mir sagen, in Hamm kann man rauchen.
Ich habe in Hamm schon mal geraucht, weil die Zugteilung irgendwie 8 Stunden gedauert hat.
Ja, manchmal 10 Minuten, heißt es, wenn sie rauchen wollen, rauchen sie jetzt und alle gehen raus und rauchen. Wenn die Zugteilung tatsächlich mal so 2 Stunden dauert, direkt am Bahnhof in Hamm liegt das Gustav-Lübcke-Museum. Ein wunderschönes Museum, tolle Architektur, sehr schöne Ausstellung, hat die größte Sammlung altägyptischer Kunst im Ruhrgebiet. Auch ein sehr gutes Café. Und wer es richtig abgefahren braucht, wer mal richtig lange geraucht hat, sozusagen. Es gibt einen Hindu-Tempel in Hamm.
Ach, davon habe ich gehört. Da bin ich schon vorbeigefahren, glaube ich. Von Weitem habe ich den schon gesehen. Ja, kann das sein? Von der Autobahn?
Man denkt, es stimmt irgendwas nicht. Ja. 2002 gebaut, also vor 20 Jahren, war damals der zweitgrößte hinduistische Tempel in Europa. Nur London lag davor. Wir reden von Hamm.
Ja.
Ne? Und gewidmet der hinduistischen, tamilischen Göttin der Barmherzigkeit irgendwie. Tempelfeste ziehen weltweit, also aus der gesamten Welt, über 10.000 Leute an. Und die Waschung der Göttin finden statt im Datteln-Hamm-Kanal. Also es ist wirklich absurd.
Stark. Ne? Aber das ist ein super Service, wenn man wirklich mit der Bahn, wenn der mal feststeckt in Hamm. Und das ist ja schon mal passiert. Einfach für 1-2 Stunden, es sind das ja mega Tipps, einfach mal in Hamm.
Genau, das Museum ist 1 Stunde, der Hindu-Tempel ist ein bisschen weiter weg. Das ist eine aktive religiöse Stätte, aber es werden jeden Tag Führungen angeboten. Das wollte ich noch erwähnen. Ja.
Hallo Hamm. Ich war schon oft da, aber bin ich noch auf dem Bahnhof. Vielleicht laufe ich jetzt auch mal rein.
Ja.
Ne? Wir freuen uns sehr, dass wir quasi als Höhepunkt, als Ruhrgebietsfeuerwerk auch nochmal jemand haben, nicht wie wir, der das Ruhrgebiet bereist hat oder Jochen hat zumindest mal da gewohnt und auch studiert. Deshalb ist er auch so gebildet. Das merkt ihr in jedem Podcast. Na, wir haben jemand, den ihr vielleicht auch kennt, der auch schon eigentlich zur Reisen-Reisen-Familie dazugehört, weil sie mit uns schon eine Folge gemacht hat. Mhm. Sabine Heinrich kennt ihr hoffentlich von Frauenreisen, wenn nicht, wollen wir euch die Doppelfolgen von Frauenreisen auf jeden Fall nochmal ans Herz legen. Und Sabine Heinrich kommt aus dem Ruhrgebiet. Sabine Heinrich ist Journalistin, ist Moderatorin, kennt ihr vielleicht von WDR2, der macht sie morgen, kennt sie von Samstagabend-Shows aus dem ZDF oder von Frau TV. Die macht auch alles, macht das gut und hat einen tollen Tipp. der uns sehr, sehr gefreut hat. Er ist wie bestellt. Wir haben es nicht geschafft, dorthin zu fahren. Und nachdem Sabine das jetzt, wir haben die Audio schon mal gehört, uns erzählt hat, wollen wir unbedingt dahin. Hört mal hin, Sabine Heinrich.
Mein lieber Scholli, das wird aber auch mal Zeit, dass er eine ganze Reisen-Reisen-Ausgabe der coolsten Metropolregion widmet, meiner Heimat, dem Ruhrgebiet. Glück auf! Die Standards, die Hotspots, die sollten klar sein. Pommes essen auf Zeche Zollverein, natürlich. Ein Dosenbier trinken auf dem Tetraeder und knutschen im gläsernen Fahrstuhl des Gasometers in Oberhausen. Ja, das wird ein sehr langer Kuss. Aber danach mit einem atemberaubenden Blick übers Ruhrgebiet. Mein absoluter Top-Tipp kommt aus meiner Heimatstadt, aus Unna. Da bin ich geboren, da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich Dinge getan, die meine Eltern besser nicht wissen. Auf jeden Fall hat Unna ein absolutes Highlight zu bieten. Auf der Route der Industriekultur. Wenn man von Weitem auf Unna zufährt, dann kann man einen hohen Schornstein sehen. Und auf diesem Schornstein sind Zahlen zu lesen. Im Dunkeln so blaue Leuchtstoffröhren sind das. Und die Zahlenfolge ist schon ein Geheimnis und ein Fingerzeig auf das, was sich unter diesem Schornstein befindet. Wir sehen die Ziffern 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Wer weiß, was das für eine Zahlenfolge ist? Genau, ist ein kleines Quiz. Jedenfalls unten im Gewölbe dieser alten Brauerei, der Lindenbrauerei, gibt es das Zentrum für internationale Lichtkunst. Und so etwas habe ich noch nie woanders gesehen. Es geht los im Keller und man geht über Stege durch ein Heinrich-Heine-Zitat. Das heißt, die Wörter, die Buchstaben, die sind so aus Leuchtstoffröhren geformt und man kann dieses Zitat erleben. Und danach gibt es verschiedene Räume, Gewölbe, die ja immer ganz unterschiedliche Lichtstimmungen haben und richtige Kunstwerke sind. Und wenn ihr das besucht habt und das so richtig erlebt habt, das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich bin wirklich stolz drauf. Geht ihr danach hoch ins Schalander, trinkt ein Lindenbräu und denkt an mich. Viel Spaß. Glück auf.
Danke, Sabine. Da waren tatsächlich jetzt von den kleinen Tipps, die du zwischendurch noch gegeben hast, ein paar Sachen dabei, die wir ja auch beackert haben in dieser Folge. Ja. Super cool. Lichtkunst Unna ist mega von allem, was ich gehört habe. Wir haben es diesmal nicht hingeschafft und ich war so froh, als Michael mir schrieb, Sabine will unbedingt Lichtkunst Unna machen. Das ist geil. Das macht die Folge perfekt. Wir sind jetzt praktisch am Optimum angekommen. Wir hoffen, dass wir ein Licht auf diese Ecke der Welt, das Ruhrgebiet, werfen durften, dass wenn diese Folge übersetzt wird, sie endgültig in den weltweiten Top-10-Listen der Reiseziele auftaucht. Verdient hätte sie es allemal. Und dass euch vielleicht auch, also diese Folge, dass sie euch vielleicht ein tieferes Bild vom Ruhrgebiet gegeben hat und vielleicht die Besonderheit dieser Region und vor allem diese unglaublich vielen extrem hochwertigen Erfahrungen, die man dort kultureller oder Natur oder kulinarischer Art machen kann, vielleicht ein bisschen näher gebracht hat. War ein unendlich langer Satz, aber mir war das irgendwie wichtig.
Punkt. Hoffe ich sehr. Ich fand das einen schönen Satz und es ist auch praktisch, auch egal, ob ihr aus Österreich, der Schweiz oder aus Sachsen kommt, man kommt mit Zug da wunderbar hin. Es ist wunderbar angelegt in der Mitte Europas. Man kommt von allen Seiten rein, man kommt von allen Seiten raus. Dazu kann man auch sagen, so am Schluss, uns geht's ja mehr um Inspiration als jetzt ums Geld, aber man kann dort relativ nicht billig, aber günstig Urlaub machen. Es ist keine überteuerte Region. Es gibt für alle Preisklassen was. Und es gibt genug auch Hostels, Jugendherbergen, tolle Hotels, Pensionen, kleinere Hotels, sehr persönliche Familienhotels. Also es ist wirklich eine tolle Reiseregion. Sie ist groß, sie ist vielfältig, für jeden was dabei. Ich finde mit Kindern ein Traum. Ja. Ja. Es ist eine super Familienreise dorthin ins Ruhrgebiet, aber auch für, sag mal, wenn ihr sagt, wir wollen ein bisschen reisen, wir wollen aber auch Party machen. Ruhrgebiet ist voll mit geilen Clubs.
Stadt könnt ihr eine Abend feiern.
In jeder Stadt gibt es Clubs, es gibt mega viele Konzerte, Festivals, also es ist wirklich für jeden und alles was dabei. Jochen und ich fühlen uns da sehr, sehr wohl. Wir sind auch sehr gespannt, über eure Erfahrungen mit dem Ruhrgebiet, also Feedback uns das gerne zurück, über Instagram oder Facebook zum Beispiel, oder schreibt uns und wenn ihr noch Tipps fürs Ruhrgebiet habt, vielleicht seid ihr aus dem Ruhrgebiet oder seid schon da gereist und es war jetzt irgendwas nicht dabei, was bestimmt sein kann.
Extrem gut sein kann.
Was gut sein kann. Dann schreibt es aber bei Instagram. Also schreibt es bitte unter unsere Posts, dass die Leute es auch mitkriegen. Also empfehlt uns Sachen, nehmt's, macht eine Story, taggt uns, da kriegen auch die anderen von der Reisen-Reisen-Community das alles mit.
Ja, und wenn ihr, wenn euch das irgendwie gefallen hat, gebt uns auch gerne Sterne, bewertet uns bei den Portalen, sei es Apple, Spotify oder was auch immer. Besucht auch gerne mal unseren Blog.
Newsletter.
Bestellt unseren Newsletter. Wir haben einen super coolen Newsletter.
Das ist ein Newsletter-Magazin.
Kommt monatlich raus. Da sind kleine Interviews drin. Da sagen wir auch, welche Folgen als nächstes kommen. Also wirklich so Geheimwissen, Extrawissen, Tiefe, Spaß, Nachdenkliches und so weiter. Es macht mega Spaß, diesen Newsletter zu erstellen in unserem kleinen Team, was wir inzwischen sind. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich so. Es ist ein Konglomerat aus vielen Highlights, bei dem jede und jeder seinen Weg, ihren oder seinen Weg durchfinden kann. Sei es über Party, Museen, Fußball, baut es um Fußballspiel, baut es um Museumsbesuch, baut es um eine Radtour, baut es um Essen gehen. Egal. Diese Region ist Top 1 reisewertig.
So. Das lasse ich jetzt so stehen. Ich danke euch für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter, aber vor allem macht es gut, reist gut, nehmt uns, wenn ihr wollt, mit. Bis bald.
Ciao, Leute.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.